in die Ukraine. Und dort sind wir also eine Nacht lang plus minus eingeschlossen gewesen. Vier Typen ringsum, die den Revolver vor sich gehabt haben. Und da ist droht uns nicht mehr aus dem Land rauszulassen.
Sportwörtlich. Der Sporttalk mit dem Stefan Eckli.
Willkommen zum zweiten Teil mit dem Freddy Bickel. Nachdem ich im ersten Teil über Persönliches mit der Sportchef-Legende geredet habe, geht es jetzt im zweiten Teil um seine Karriere. Wie hat das alles angefangen, denn bei GC? Warum ist er überhaupt auf Bern zu IB gegangen? Und was hat das mit der berüchtigten IBWG auf sich? Der Freddy Bickel erzählt, welche Zeit in seiner Karriere die schönste war. Und er sagt auch, warum dass es immer wieder zu unschönen Trennungen kam und ihm dabei nicht gut ist gegangen. Wie einer der besten Spieler, der je in der Schweiz gespielt zum FCZ geholt, diese Story darf natürlich genauso wenig fehlen wie die Geschichte von gescheiterten Transfers oder von Spielern, die plötzlich über das Wochenende doppelt so teuer geworden. Seine Zeit in Wien ist genauso Teil von diesem Gespräch wie seine kurze Zeit beim Grasshopper Club Zürich. Der Freddy zeigt sich einmal mehr extrem aufgeschlossen, reflektiert und lässt ganz tief blicken. Zwei Stunden, purer Genuss, einfach mal entspannen, einfach mal hinten liegen und hinter Kulissen vom Fußball hören. Viel Spass!
Sportwörtlich!
Im zweiten Teil möchten wir so ein bisschen auf deine Laufbahn eingehen, Freddy. Du bist als Einziger auf dem Schulhausplatz mit einem GC-Trikot rumgelaufen. Du bist später Journalist geworden, Schreibender und auch im Radio. Erzähl mal, so der junge Freddy Bickel, wie ist es gegangen, zum Beispiel, dass du als Einziger in einem GC-Trikot auf dem Pausenplatz rumlaufst oder wahrscheinlich der eine oder andere Spruch hast müssen reindrücken?
Ja, es waren die 70er Jahre natürlich in meiner Schulzeit, wo Zürich, der FC Zürich einfach populär war und dann noch ein bisschen erfolgreicher war. Aber ich natürlich schon vom Namen her, Freddy Bickel, GC-Legende.
Aber nicht verwandt?
Nein, ja, ganz am Ecken aussen, aber er hat zu der Familie gehört. Für mich ist natürlich klar gewesen, hätte es nur können GC geben. Und ich bin dort wirklich an jedem Spiel, ich bin auf Bülle runtergefahren, an das Spiel, auf Schott vor, also, ich weiss, ich irgendwie zum 12. oder 13. Geburtstag habe ich mir die erste Flugreise gewünscht. Bis dahin noch nie geflogen. Und die hat auf Genf aber müssen, zum Auswärtsspiel, von GC. Also, und ich habe nur ein Ziel gehabt, ich wollte Fußballer werden. Und für mich ist ja klar gewesen, ich werde Fußballer. Also, gibt's keine Diskussion.
Also, hast du gar keine Zweifel gehabt? Nein. Freddy Bickel 2.0 eigentlich, ja, wärst du gewesen?
Das ist, was ich aber erst später halt gemerkt habe, wir haben es im ersten Teil auch mal vom Spielen gehabt. Für mich war Fußball ein Spiel gewesen, das ich einfach geliebt habe und das ich heute noch liebe. Und ich habe viel Spaß gemerkt, dass man auch arbeiten muss für das. Also ich habe immer gerne geshootet. Und im Training habe ich auch nur am liebsten geshootet, wenn ich nur nichts haben müssen machen. Ich hatte noch ein bisschen Schwein gehabt, also ich eine angeborene Schnelligkeit gehabt habe. Wahrscheinlich von der Bickel-Seite her, dass alles Leichtathleten gewesen sind. Aber ich habe zu wenig an mir gemacht. Und ich bin dann eben im Sportclub Zug eigentlich in der ersten Mannschaft, relativ jung, in der ersten Liga, gerade sofort wieder rausgefallen. Otto Lutrop war der Trainer gewesen, der gesagt hat, mein Junge, konzentriere dich auf deine Lehrstelle. Das war dann eigentlich relativ deutlich, da wollte ich nichts mehr vom Fußball.
Da weisst du aber auch Bescheid.
Ja, da habe ich auch Bescheid gewusst. Das ist, ich habe übrigens mit dem Otto Lutrop aber bis an sein Lebensende ein schönes Verhältnis gehabt. Also ich habe das nie vergessen, dass er so klar und ehrlich war.
Aber jetzt hast du zu wenig gemacht. Wenn du natürlich das Jahrhunderttalent wärst gewesen, dann kannst du natürlich ein bisschen weniger machen.
Ja, aber das bin ich natürlich selbstverständlich auch nicht gewesen. Also ich habe, ja, ich habe das Spiel gut gesehen, früher schon relativ, dahinter haben sie mir auch den Übernamen gegeben, Friedl, haben sie mir immer gesagt. Und das ist vom Friedl Rausch hergekommen, weil sie einmal das Gefühl gehabt haben, ich rede wie er, weil ich allen haben wollte, den Fußball irgendwo wo erklären, was heute nicht mehr unbedingt das Kompliment ist, aber, ja. Jedenfalls ist es dann der Hans Jucker gewesen, der Sportmoderator, wo mich zwei Jahre später, als ich nie mehr im Ball angeschaut habe, dazu gebracht hat, wieder im Fußball zu kommen. Ich habe dann noch ein paar Jahre beim FC Affolter gespielt. Und vor allem hat er mir aber gesagt, los, gib deine Träume nie auf. Und du hast Fußball wollen. Du hast nichts anderes als Fußball wollen. Und mach das. auf den Platz wirst du nicht mehr zurückkommen. Karriere wirst du nicht mehr machen. Aber es gibt so viel rings um den Fußball herum. Und er war eigentlich der, der mir gesagt hat, gang auf die Medien. Also es ist, du musst schnell ausrechnen, 18, also irgendwo Mitte 80er Jahre ist das schon gewesen. Gang auf die Medien, die werden ganz, ganz wichtig im Fußball. Und so habe ich angefangen zu schreiben, so habe ich angefangen Radio machen. Und so bin ich eigentlich auch wieder zurück zum Fußball gekommen, weil es ist dann wirklich so gewesen, dass Saison 1-92 hat GC einen Buchhalter und Pressechef zu 100% gesucht. Und jetzt ist natürlich, meine, die Kombination gibt's gar nicht. Ich habe das KV gemacht, ich habe als Journalist ein bisschen arbeiten. Ich bin ja fast der Einzige, der irgend so eine Kombination hatte. Und dann noch habe ich GC schon kennt als Fan und weil ich dort dann irgendwann ein bisschen in der Gruppe drin war und habe meinen Namen noch getragen. Also die haben gar nicht anders können als mich nehmen. Also, und so ist es eigentlich gestartet.
In diesem Herrenunterwäsche-Geschäft hast du nicht, wie es gerne portiert wird, es wird so blumig erzählt oder die Ausbildung in einem Herrenunterwäsche-Geschäft. Also da bist du nicht der gewesen, wo der Herren hat die Unterhose empfohlen, sondern du bist im Büro gewesen und hast eine KV-Lehre gemacht.
Ich habe das KV gemacht, aber mein damaliger Chef, Karl Zehnder, ich habe es unglaublich gut mit dem können. Ich bin 7 Jahre auch, also bei einem Modegeschäft, Mode Zehnder in Zug, habe ich die Lehre gemacht. Der hat mir nach der Abschlussprüfung auch angeboten zu bleiben. Und der hat unbedingt einen Textilkaufmann aus mir machen wollen. Und für das habe ich aber auch im Verkauf gearbeitet, immer am Mittwochnachmittag und Samstag. Als Zückerli hat er mir gesagt, du darfst dafür die Herrenunterwäsche selber einkaufen. Und es war tatsächlich so gewesen, dass ich den Textilhandel noch angefangen habe, die Unterwäsche eingekauft habe, im Laden innen auch gestanden bin. Habe dann aber die Abschlussprüfung nicht gemacht. Der Chef hat dort ein bisschen beschissen. Er hat mir ein Jahr länger oder viel mehr Verkaufszeiten aufgeschrieben, als ich eigentlich gehabt hätte. Und das hätte ich dort wirklich noch gebraucht. Aber weil ich auch gleichzeitig auch im Büro der Buchhaltung tätig war, ist mir dann das kontrollieren kurz vor der Abschlussprüfung und hat mich also nicht an die Abschlussprüfung zugelassen.
Bist du aufgeflogen eigentlich?
Ich bin aufgeflogen, ja. Und, ich nehme das nicht böse, habe das nie böse genommen, aber mein Chef hat mir immer gesagt, das bringt mir nur, das ist kein Problem, du musst nicht so viel im Verkauf.
Gut, Textil ist ja dann auch gleich ein bisschen geblieben. Textilien im Fußball natürlich auch unglaublich wichtig, wenn man da an Trikot denkt. Also dann bist du zu GC, die haben nicht anders können als dir nehmen, wo du alles, inklusive dem grossen Namen, alles auf dir hast vereint. Und dann kommst du als Jungspund in das GC rein, wo ja dann, was ist das gewesen? Der Vorzeigeklub, der Nobelclub von Schweiz?
Ja, kann man noch sagen. Und auch zu dieser Zeit in den 90er Jahren wahrscheinlich der erfolgreichste Club in der Schweiz gewesen. Wir haben Meister gemacht, wir haben Göpsi gemacht, wir haben Champions League
geholt. Magische Champions League Nacht im Hartturm, oder?
Es ist, also ich habe natürlich eine wunderbare Zeit bei GC gehabt. Ist mein Verein gewesen, zu allem Herren noch. Ich habe die Leute schon von früher gekannt und ich habe auch unglaublich gute Leute um mich herum, muss ich sagen, die mir sehr, sehr geholfen haben. Weil so einfach ist es nicht gewesen. Ich bin eigentlich der erste Pressechef gewesen, der mit einem Fußballclub angestellt war, also fest angestellt war. Und man hat dort immer ein bisschen man hat dort sehr eng mit dem Blick zusammengearbeitet. Und für mich ist wichtig gewesen, dass ich alle gleich behandle. Und ich habe jeden Freitag, Mittag kann ich dürfen essen mit wirklich, Legenden, Sportjournalisten. Also mit dem Cody Bamberger, mit dem Malo Lutz, mit dem Sepp Ränkli. Und die haben mich dann gestützt und mir geholfen und gezeigt, wie ich es machen muss und wie ich es machen.
Also haben die nicht genossen, in Anführungszeichen, und die lassen reinlaufen, sondern haben dir geholfen,
die
wie du
richtig,
den Job musst
die
machen?
Die haben mir richtig, richtig geholfen. Also die sind mir sehr, sehr hilfreich gewesen, was ich auch nicht vergessen. Durch das habe ich dann ganz gute Zeit gehabt, ja, bei GC.
Wer hat dich dort auch unter die Fittiche genommen im Club innen? Welche Rolle hat beispielsweise ein Erich Vogel dort schon gespielt, der natürlich eine unfassbar wichtige Personalie ist gewesen?
Ja, also im Club innen habe ich vor allem, da mag sich wahrscheinlich die wenigsten Leute erinnern, hat es einen gewissen Fritz Jucker gegeben. Er war jahrelang Coach, war Goldschmied in Zürich. Der Journalist ist sehr nahe gestanden. Und das war eigentlich der, der mir ganz, ganz fest geholfen hat. Es hat der Marketingchef, ist der Willi Hepting gewesen. Auch er hat immer eigentlich gut auf mich geschaut. Und für die Finanzen ist, Der andere ist Schenker zuständig gewesen, habe ich es eigentlich auch gut gehabt. Der Erich Vogel ist eigentlich für mich gerade in den ersten Monaten nur ein bisschen eine Randerscheinung gewesen.
Ist der auf einer Galaxie gewesen, unerreichbar?
Ja, er ist irgendwo immer ein bisschen, und ist auch wirklich richtig, richtig gut gewesen und ich habe richtig viel von ihm können lernen. Aber ich bin ja als Pressechef, und Buchhalter angestellt worden. Also wir haben nicht grosse Berührungspunkte gehabt. Nur, der Erich Vogel war einmal jemand, der es nicht so einfach mit allen Leuten hatte.
Um es mal sehr so schön gesagt.
Auszudrücken. Und er hat auch vor mir zwei, drei Assistenten gehabt, wo einmal nicht sehr lang gut gegangen ist. Und dann hat man bei GC das Gefühl gehabt, schon nach zwei, drei Monaten, der Bickel, das ist nur ein angenehmer, der könnte es vielleicht mit dem Vogel. Und dann haben wir mir Buchhaltung weggenommen. Also nicht, weil ich so unglaublich schlecht gsi bin mit den Zahlen, aber man hat mich dann die 50% zum Erich Vogel, zuerst 50%, nachher ist dann natürlich viel mehr geworden, am Erich Vogel zuteilt. Und dann von dort an bin ich Pressechef und technischer Koordinator, hat es geheissen, bin ich gsi, also nach drei, vier Monaten. Und ich kann natürlich immer noch Fußball wählen und Sportchef wählen. Also ich bin Gott froh, sie haben es mir die Buchhaltung weggenommen. Und dann habe ich also, gute 8 Jahre mit ihm zusammengearbeitet, näher zusammengearbeitet. Er hat mir unglaublich viele Freiheiten gegeben. Er hat ein grosses Vertrauen eigentlich gehabt. Und er hat dann auch gemerkt, wo eigentlich die Stärken liegen. Dass ich auch ein gutes Gespür bekommen oder gute Draht habe zu Spieler und Trainer. Und hat mir eigentlich dort einen Zwischentraum gegeben, dass ich mich dann vor allem auch mit ihnen befasst habe, beschäftigt habe und die versucht habe, denen möglichst viel zu helfen und gut zu helfen.
Wenn man so eine Ikone hat, die so einen Stellenwert hatte, wie den Erich Vogel hatte, dann lernt man ja wahrscheinlich das ganze Handwerk vom Sportchef. Also, weißt du, Poker bei Verhandlungen, die einen Tricks vielleicht, was muss man geben, dass man noch mehr überkommt, keine Ahnung. Lernt man da so? Wirklich so Tricks, wo dir jemand muss gezeigt haben, dass du checkst, wie ein Sportchef-Posten funktioniert?
Ja, es hat mir ganz sicher viel geholfen und es ist, glaube ich, besser als jede Ausbildung, die du irgendwo kannst machen. Aber ich sage das noch einmal, das war vor allem auch darum gewesen, weil er mich so näher daran hergenommen hat und so tief hineingelassen hat. Er hat dort auch privat ein bisschen Wellenbitter durchlaufen, hat nicht so viel Zeit gehabt fürs Geschäft. Ich sage jetzt nicht, hat es vernachlässigt, überhaupt nicht. Aber durch das bin ich viel allein gewesen oder habe viel allein können
Schattensportchef.
Und das ist, das hat dir natürlich unglaublich viel geholfen, weil du hast irgendetwas können probieren, versuchen und eigentlich eine schützende Hand über dich gehabt. Oder einer, der dann am Schluss eben schuld oder nicht schuld ist und zugleich muss aufzubaden. Da konnte ich mich herrlich bewegen und durch das glaube ich, ja, einen grossen Rucksack.
Aber machen hast du nichts selber können. Also du hast ja schon von ihm absagen. Hast du nicht plötzlich einfach einen Spieler können holen, wenn er nicht da ist oder so?
Ja, schon nicht ganz so, aber ich muss schon sagen, also ich habe, wo zum Beispiel Leo Beenhaker gekommen ist oder so, da habe ich geschaut, wie, das meine ich jetzt nicht überheblich, aber wo jetzt was ist, wie man was macht, was man umbaut, was er anders will in der Mannschaft drin. Es hat auch Spiele gegeben, wo ich bei auf Italien, aber zum Beispiel den Nemsatze haben wir verkauft damals. Das habe ich selbstständig, da war er froh gewesen, ist er nicht, hat er nicht müssen reinkommen. Also, ich habe eigentlich, wenn ich so zurückdenke, im Nachhinein unheimlich viel können selbstständig und selber machen, wo ich nicht weiss, ob ich an einem Assistent so viel schon würde zutrauen oder zugestehen.
Hast du auch Geschäfte gemacht, Transfers geholt oder Spiele verkauft, die er nicht gemacht hat, die er nicht einverstanden war? Oder hat er die Rückendeckung hast du immer gehabt?
Ist jetzt nur gerade, wie ich ihn angesprochen habe. Ich glaube, beim Nensatze bin ich zurückgekommen und dann hat er gesagt, also da hätte ich mehr rausgeholt, da hätte ich jetzt zu wenig rausgeholt. Das ist mir noch so ein bisschen Erinnerung, aber sonst nein.
Und dann, eben, du hast jetzt Beenhaker angesprochen, es hat natürlich Namen gegeben bei GC. Das ist ja unfassbar grosse Trainer, unfassbar grosse, bekannte, berühmte Spieler. Und du als einer von den mit Abstand wahrscheinlich jüngsten.
Ja, ich bin am Anfang noch keine, irgendwie 26 gewesen, also noch keine 30 gewesen. Und ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich an grosse Spieler habe miterleben, vor allem, wo ich dann irgendetwas habe profitieren konnte. Aber eben so wie Trainer. Und ich muss schon sagen, ich habe jetzt auch vom Leo Beenhack zum Beispiel unglaublich viel mitnehmen, wo ich nachher auch für meine Laufbahn oder spätere Laufbahn gebraucht habe. Auch riegelgross. Das ist, ich glaube, ich habe so eng mit ihnen zusammen sein, dass ich mir dann aber auch rausgenommen habe, dass ich so die guten Sachen oder die, die mich beeinflussen, dass ich das weitertrage. Also das Beispiel vom Leo Beenhacker, der ist, ich bin ihn abholen, wir sind ins Stadion und stehen in die Kabine in den Gang, rein beim alten Hartturm, und dann sagt er, das geht nicht. Das müssen wir sofort ändern. Und dann denke ich, was ist jetzt mit dem los? Also jetzt haben wir extra überall geputzt und aufgeräumt und sieht ja super aus. Und dann sage ich, ja, ich wüsste nicht, was er meint. Schau da rein. Kabinengang rein. Ich sage, ja, ich verstehe es nicht. Dann sage ich, merk dir was? Wo kein Licht ist, ist kein Leben. Die Wände müssen sofort weiss gestrichen werden. Und nachher Garderobe auch so. Und blau muss rein, weil die Farben sind blau-weiss. Wir hatten einen Kaffee gehabt, neben der Garderobe zu, wo immer am Matchtag offen war. Und er hat gesagt, das muss jeden Tag auf. Da müssen die Spieler am Morgen können einen Kaffee miteinander trinken und sich und miteinander diskutieren. Ich wollte einen Billardtisch da drin, ich wollte eine Startwand da drin. Der Leo war anfangs 90er Jahre der Erste gsi, der auf Farben geschaut hat oder auf Stimmungen geschaut hat und wo einfach wichtig war, was um die Mannschaft herum war.
Aber das ist ja unglaublich visionär. Also ich denke, bei IB, bei Basel hat man das Jahrzehnte später erst gemacht. Und das Stadion ist gebaut worden, es war grau gewesen, und hat man gemerkt, du, eigentlich sollte doch da die Vereinsfarbe her. Das ist ja unfassbar.
Nein, das ist genau das, was ich meine. Visionär das war wirklich ein Vorreiter von dem Ganzen. Und das ist auch, ich glaube, das hat mich am meisten beeinflusst in den Sachen, Umfeld von einer Mannschaft, wie wichtig dass das ist. Und wie wichtig, dass auch ein Materialwart ist, ein Physio ist. Das habe ich unglaublich viel von ihm können mitnehmen.
Der Abgang bei GC ist etwas, was sich dann später, du hast im ersten Teil auch darüber geredet, mit polarisierend, wo du bist, wo man sich vielleicht eben manchmal finden schafft, dass es mit Leuten nicht so gut ist. Der Abgang bei GC hat man im Nachhinein, als ich recherchiert habe, der Erich Vogel hat dir Intrigen vorgeworfen. Was ist der Abgang dort überhaupt nicht schön gewesen?
Nein, das war nicht schön gewesen. Und es hat schwer gelitten darunter. Und ich bin im Grunde noch dort noch reingerutscht. Ja, vielleicht ist nicht alles richtig gewesen, aber was man heute noch nicht erklären kann. Es war so gewesen, dass der Erich Vogel eigentlich den Rolf Ringer, damaligen Trainer, wollte austauschen durch den Roger Hegi. Und ich habe das gewusst. Und der Vorstand damals...
Weil ihr da ein paar Spatzen haben
zu zwitschern. Nein, weil ich natürlich mit ihm schon auch zusammen war. Ich bin ja immer mit dem
Erich eigentlich so zusammen. So Sachen hat er in den eingewählt.
Ja, klar. Und nur der Vorstand hat nichts gewusst. Der Rolf Ringer hat logischerweise auch nichts gewusst. Und Erich hat das wunderbar eingefädelt mit dem Roger Hegi. Und eigentlich ist schon alles klar gewesen, bevor der Rolf überhaupt entlassen worden ist. Hat mir sehr zu schaffen gemacht, weil ich habe eng mit dem Rolf zusammengearbeitet und gut mit ihm zusammengearbeitet, aber ich bin dort klar zu Erich Vogel eigentlich hergestanden. Und irgendwann hat das aber der Vorstand gemerkt, was abläuft. Und das ist im, vergiss ich nie mehr, Dezember 98. Und dann läutet mir der Romano Spadaro, der Präsident, an, damals noch geheiratet, zuhause, und ich sage zu meiner Frau, jetzt kommt es nicht gut. Und bietet mich auf, am anderen Tag zu ihm. Und ich bin zu ihm und er sagt mir, er will wissen, was mit dem Rolf Ringer gelaufen sei und wer der Erich Vogel schon im Auge hätte, was da schon abgehe. Und dann habe ich gewusst...
Aber du hast natürlich alles...
Ich habe alles gewusst und jetzt habe ich gewusst, entweder schaffe ich jetzt gegen den Vorstand oder gegen den Erich. Also,
wo die direkt vorgesetzt ja. ist und wo du eigentlich müsstest loyal sein mit
genau.
ihm.
Genau. Und... ich habe dort die Wahrheit gesagt, sicher ein bisschen verschönert, aber ich habe im Grunde genommen die Wahrheit gesagt, dass ich gewusst habe, dass Erich dort eine Änderung wollte. Und der Vorstand hat damals entschieden, Erich Vogel eigentlich entladen im Dezember 98. Und man hat mir auch gesagt, ich komme vielleicht die Chancen über, ab dem Januar 99 den Sportchef überzunehmen. Nur ist dann so viele Diskussionen passiert. Und als ich am 1. Januar nach dem Festtag wieder ins Büro kam, war der Erich Vogel wieder ein starker Mann gewesen. Und dort hat er natürlich dann ein Riesenproblem mit mir bekommen, weil er dann die Loyalität nicht mehr so gespürt hat.
Und den er dementsprechend als intrigant
genau.
hat hergestellt, und, um die auch abservieren.
Und das war dann ganz schwierig gewesen. Und zu Ende hat es eigentlich dann Mitte 99 genommen, hat aber nicht mit mir oder ihm zu tun gehabt, sondern dort ist GC sozusagen verkauft worden, das erste Mal an CS-Gruppe. Und sie haben dann alles austauscht, also vom Trainer über den Sportchef, bis auch zu mir und dem Vorstand.
Anfangs 2001 bist du dann bei IB eingestiegen, wo natürlich der Kontrast zu dem Nobu-Club GC, zu dem reichen Club GC, also grösser hätte der Kontrast überhaupt nicht können sein. Was heisst dir jetzt Bern erzählt? Das bist du gekommen. Der hat keine Büro gehabt, der hat, glaube ich, Baucontainer euer Büro gehabt, jeden Franken müssen umdrehen. Warum hast du das gemacht?
Ja, das ist so gewesen. Im 99, also dort in dem Sommer 99, wo das passiert ist, bei GC, ist gerade Albert Koller, vielleicht sagt das meint oder andere noch etwas, ist Präsident gewesen beim FC Luzern, ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich auf Luzern komme als Sportchef. Das war aber eine Zeit gewesen, wo Luzern sportlich nicht gut angestanden ist und auch in einem Nachlassverfahren in, also finanziell grosse Probleme. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Luzern gut kommt. Und ich habe Albert Koller abgesagt. Und mit Luzern ist es sehr gut gekommen. Und im November 99 kommt der Albert Koller wieder zu mir und sagt, das Mal kannst du mir nicht absagen. Jetzt geht es nicht mehr um Luzern, jetzt geht es um IB. Wir vertreten jetzt auch noch Investoren von IB und wir übernehmen IB. IB war an der zweitletzten Stelle ACB im Konkursverfahren in wie Luzern. Und er hat mir gesagt, los, du musst es einfach fertig bringen. Deine Aufgabe ist, du kommst für anderthalb Jahre 5 Millionen über. Gutes Budget für ACB. Du darfst nicht absteigen und musst die Mannschaft so vorbereiten, dass wir in der obersten Liga im Stadion einziehen können. Und das ist eigentlich meine Aufgabe gewesen. Und so bin ich auf Bern gegangen. Und das hätte nie und nimmer geklappt, wenn die Berner nicht auch so gut gewesen wären. Und das meine ich wirklich so. Dort hat dir alles dann mitgeholfen. Also, Zuschauer, Fans, weil es ist, so wie du sagst, es ist ja nichts mehr da gewesen. Die Büros sind leer gewesen. Jeder, der noch etwas zu gut gehabt hat, ist ausräumen. Und die Mannschaft ist irgendwie, es ist keine Mannschaft gewesen. Das ist ein zusammengewürfelter Haufen gewesen. Und der Marco Schäribaum hat sich dort als Trainer versucht, durchzuschlagen. Und all miteinander haben wir das wirklich, haben wir dort irgendetwas können aufbauen. Und die Mannschaft hat einen guten Job gemacht, der Schäri hat einen super Job gemacht. Und das war eine richtig gute Zeit gewesen.
Ich hätte jetzt fast gesagt, ist es einfacher, wenn man nichts mehr zu verlieren hat. Aber mit der Vorgabe, eben so weit unten sein in der Nazi-Bäder-Tabelle, der Abstieg war ja näher gewesen. Als das Mittelfeld oder die Spitzengruppe. Also hast du ja wahnsinnig viel zu verlieren gehabt, oder dir auch?
Ja, der Abstieg war wirklich viel näher gewesen als die Leute. Also wir waren letztens Solothurn mit dem Urs Meier als Trainer. Und das erste Spiel von der Rückrunde war Solothurn IB. Und hätten wir dort verloren, wären wir Tabellenletzte gewesen. Und es war ein furchtbares Spiel gewesen. Wir haben das Spiel gewonnen. Robert Vallon, damals noch der Polder Torschütz, dass wir das Spiel gewonnen haben. Und der Sieg hat uns eigentlich geholfen. Und die Vorbereitung, die wir hatten, da haben wir alle Probleme gemerkt. Und ich hatte also wirklich fest Angst gehabt, dass sich die Mannschaft überhaupt retten kann. Wir haben uns dann souverän gerettet gegen den Schluss, weil wir wirklich in einen Lauf reingekommen sind. Und die Saison darauf sind wir schon aufgestiegen. Das war eigentlich gar noch nicht vorgesehen gewesen. Aber es ist so weit gekommen, ja.
Und dann ist ein gewisser Duri. Arthur Petrosian für eine von den Anekdoten aufzugreifen. Hast du dann zu IB geholt? Wie genau?
Muss ich wieder ein bisschen ausholen. Es war so gewesen, wir sind ins Trainingslager gefahren, zu rekognoszieren. Im Auto ist der Martin Brunner und der Harry Gemperle gesessen. Und dann haben wir gesagt, das war Sommer 2000 gewesen. Und dann haben wir gesagt, was uns fehlt, ist ein Innenverteidiger, ein Chef, eine Persönlichkeit. Und da sagt der Martin Brunner, ja, ich wüsste schon einen, aber den kommst du nie über. Arutyun Vardanyan. Der spielt jetzt bei Viktoria Köln. Und dann gesagt, probiere ich dem Leute an. Im Auto hinten, ich kann das genau sagen, wo, am Wallensee, habe ich tatsächlich einen verwünscht, der mir den Kontakt zum Vardanyan vermitteln konnte. Und ich bin dann mit dem Zug auf Köln nur mit ihm verhandeln und der ist tatsächlich zu IB gekommen für 5'000 Franken im Monat, hat den ACW unterschrieben. Vom armenischen Fußball habe ich nicht viel gekannt und übrigens der Vardanyan war bei Lausanne und hat dort mit dem Martin Brunner zusammengespielt und darum hätte er mir das so können sagen. Und vom armenischen Fußball habe ich nur den Arthur Petrosyan gekannt. Weil früher jetzt im Eurosport sind immer, wenn die Länderspiele gewesen sind, hat man nachher jedes Länderspiel gezeigt, Goal sind immer gekommen. Und wenn bei Armenien einer das Goal geschossen hat, dann ist es der Turi gewesen. Und ich fragte Arut, als er in Bern angekommen ist, du, was macht da eigentlich dein Mitspieler der Nationalmannschaft, Petrosyan? Er sagt, ja, das sei sein bester Freund, er sei mal im Ausland gewesen, in Israel, aber sei in Armenien, weil ihm hätte es im Ausland nicht gefallen. Er sagt, der würde mir gefallen, dem schaue ich einmal zu. Er sagt, ja, er könnte schon mal mit dem reden und dann sage ich es mal. Und im Oktober kommt Aru zu mir und sagt, du, der Petrosyan würde in die Schweiz kommen für ein Probetraining. Und so ist der Turi auf Bern gekommen. Kein Wort Deutsch oder Englisch können. Zwei wunderbare goldige Zehen, weil das damals in Armenien eng war, vorne. ja, und irgendwie hast du dich gerade verliebt ineinander. Und der ist also, wir haben dort kein Geld gehabt, wir haben ihn nicht verpflichten können. Und ich habe gesagt, Turi, ich bringe das Geld her. Der Übernahme ist auch so entstanden. Ich habe da immer Turi gesagt. Der Übernahme
hat er von dir.
Ja, ja.
Er stellt sich heute auch noch vor als Turi.
Ja, ja, heute braucht er immer Turi. Aber das ist, weil er so weit weg von der Schweiz war und keine Sprache konnte, habe ich ihm ja so einen Namen müssen geben. Dann hat er mir also, ich habe gesagt, los, ich bringe die Finanzen her bis im Dezember. Und er hat mir getankt, dass er nie eine andere Stunde schreibe. Und im Januar nach Bern werde ich kommen. Und kann ich wirklich sagen, er ist für 5'000 Franken gekommen. Und er hätte zu Gladbach zum Beispiel können, weil er unglaubliche Nationalmannschaftsspiele gemacht hat. Er hat sein Wort gehalten und ist gekommen. Und auch etwas, was du nie vergisst.
Wie manchmal hast du in dieser Zeit gedacht, klar, wir haben Handschlag und er hat mein Wort, dass ich das Geld auftreiben, aber so einen begnadeten Spieler, den hättest du ihm auch nicht böse nehmen, wenn er ihn unterschrieben
nein,
hat.
Nein, Panik gekommen.
Hättest du nicht daran geglaubt, dass das Wort standhält?
Nein, vor allem sind da gerade zwei Länderspiele gewesen, hintereinander, wo eine Überraschungssieg gegeben hat und sonst ein gutes Resultat und glaube dreimal Torschütze Petrosyan. Und dort ist ja dann Gladbach gekommen, der so Druck gemacht hat. Und ich habe Maru gesagt, du, wir fliegen auf Armenien, aber das geht nicht, wir müssen den Vertrag dort haben. Und der Arut hat immer gesagt, los, wenn der ein Wort gibt und wenn er sagt, ich mache das und die Hand drauf gibt, du musst keine Angst haben, der wird kommen.
Unglaubliche
das
Geschichte.
Ja, das ist wirklich schön gewesen.
In dieser Zeit, du hast es angesprochen, der Marco Schellibaum, wie hast du vorhin gesagt, hat das gut gemacht oder hat sich das angetan?
Nein, hat sich IB angetan und hat nachher einen super, einen unglaublichen Job gemacht und wir haben echt, echt eine gute Zeit gehabt.
Er hat nicht nur auf dem Platz eine gute Zeit gehabt, sondern die Wege, bevor wir seine Frage spielen. Die Wege, der Harry Gempele, Assistenztrainer, der Marco Schellibaum, im Marzilljunger, ein Wege, was ist das gewesen? Ein Zimmer, zwei Zimmer, die Wege, die hat es gegeben, die ist unbestritten.
Ja, nein, das ist, also Geschichte dazu ist vielleicht wirklich auch interessant. Das ist so, ich habe gesagt, wenn ich bei Bern arbeite, ich will zum Beispiel dort wohnen bleiben, an meinem Ort, aber ich muss vor Ort sein und ich will dort ein Studio. Und dann habe ich mir in Marzilion ein Studio genommen und in einem der ersten Sitzungen sagt Marco Schellibaum zu mir, du los, es wäre auch gut, wenn ich ein, zweimal in der Woche einmal zu Bern wäre, könnte man in dem Einzimmerstudio, wo noch aber so eine Holzdecke drinnen hat, wo man mit einer Leiter nur hat können und eine Matratze oben herlegen. Könnte mir nicht ein Sofa dort drinnen kaufen, wo du kannst ausziehen und wo ich so ein, zweimal in der Woche kann bei dir schlafen. Das ist kein Problem für mich, mal, das machen wir. Dann haben wir das so organisiert und dann haben wir ja kurz darauf runter, hat er, der Harry Gemperli, als Assistenztrainer gewünscht. Wo mir auch recht war, weil ich gewusst habe, das passt gut. Und dann haben wir den Harry eingestellt. Und dann sagt der Harry, du, wie machen die das einmal unter der Woche? Und ich sagte, ja, ich bin meistens da und der Marco wird die ein, zweimal in der Woche auch da sein. Und er sagt, er stört es euch, wenn ich auch käme. Und dann haben wir also in diese unglaublich kleinen Stuben innen, haben wir noch Matratzen gelegt, dann habe ich drauf geschlafen. Und kurze Zeit später kommt der Martin Brunner, wo man immer wieder jemanden vergisst, als Goalie-Trainer zu IB. Und der sagt, du, aber wenn ihr all da in den gleichen Dings wohnt, dann hat es für mich sicher auch noch eine Matratze. Und dann ist er einmal auch noch ein, zweimal geblieben. Also schlussendlich ist
im Studio
zu vierten. Wobei, dass der Martin wirklich vielleicht einmal in der Woche, der Marco aber ganz sicher 4-5 Mal und Harry vielleicht 3-4 Mal sind wir zusammen in dem, also wir haben ja nicht einmal zusammen können duschen oder zusammen duschen sowieso nicht, aber zusammen ins Badzimmer können oder überhaupt aufstehen, weil wir sind nicht aneinander vorbeigekommen. Das war immer ganz lustig. Wir haben ja nichts gehabt zu Hause. Wir sind jeden Morgen ins Kaffee an der Gerechtigkeitsgasse geht zum Morgenessen eigentlich. Und die haben immer so komisch geschaut, weil, muss ich das vorstellen, der erste war Sherry vielleicht, der aufgestanden ist. Und 10 Minuten später, wenn er fertig war, kommt der zweite, oder? Und nachher sind wir auch jeden Einzel mit dem Auto
ins Stadion gefahren. Das sind ja nicht gemeinsam gegangen.
Und dann sind wir gegangen. Natürlich auch ins Restaurant, sind immer, ist einer 10 Minuten
einer nach dem anderen
gekommen. Und, ja, wunderbare Zeit gewesen.
Also und die WG und der Marco Schellibaum, das bringt uns zu seiner Frage, die Freddy.
Hallo Stefan, hallo Freddy. Lieber Freddy, wir haben doch einiges erlebt in dieser Zeit bei IB in Bern. Eigentlich ist mir aber wie gestern noch in Erinnerung, auch wenn es 20 Jahre her ist, im Treppenhaus bei dir, in der Wohnung in Marzilli, haben wir eine Situation erlebt, wo wir doch lange gelacht über das. Und ich denke, du mit deiner Begabung wirst es gut erzählen, dass da gewisse Missverständnisse aufgekommen sind, die eigentlich nicht so gewesen sind. He? Alles Gute, ciao, zusammen.
Erzähl, jetzt ja, sind wir aber gespannt.
So, wir sind immer also einen festen Abend haben wir gehabt, Donnerstagabend. Da sind wir immer miteinander das gleiche Ort gegessen, im Luce. Dort hat es so Papier-Servietten gehabt.
Also Tischset?
Tischset. Und dort haben wir immer, wie jeder von uns, der Matchtag würde ich angehen. Und das ist so. Eben, da sind wir immer alle zusammen gewesen und haben so miteinander geschafft und sind immer mit dem Marzilli-Bändli sind wir in die Stadt gefahren und nachher mit dem Marzilli-Bändli auch wieder runter und in die WG zurück. Jedenfalls haben wir dort an dem Abend besprochen, dass eigentlich schon langsam mühsam wird, zu vierten auf diesen paar Quadratmeter. Und dass wir unbedingt etwas Grösseres hätten haben. Und dann irgendeiner hat dann aber gehört, dass in unserem Haus, darum sind wir überhaupt auf das Thema gekommen, dass gerade die Wohnung unten dran frei wird und das sei eine 3,5-Zimmer-Wohnung. Dann haben wir natürlich so lange gesagt, das wäre das Beste, was uns konnte passieren. Das ist, ja, das ist tiptop. Jedenfalls sind wir, weil wir zu dem Zeitpunkt direkt vom Stadion sind gegessen, sind wir nachher mit dem Marzilli-Bändli ab und sind ins Stegenhaus rein. Und jetzt musst du dir vorstellen, die Trainer, die haben ja immer, die kommen immer mit dem Necessaire, oder? Weil das ist ja das Einzige, was sie brauchen, wenn sie sich nachher dann duschen und waschen. Und dann also die drei Herren, der Gemperli, der Brunner und der Schelli, haben alle so das Necessaire unter dem Arm. Und wir laufen die Stegen auf und ich bin der Vorderste. Und ausgerechnet in dieser Wohnung, die frei wird, geht die Türen auf und eine sehr attraktive, jüngere Frau tut die Haustüren auf. Und ich natürlich ganz spontan dachte, ja, musst die Chance gerade packen.
Gerade drei Geräte schon fragen. Ja,
sagen Sie, Entschuldigung, wir haben gehört, eine Wohnung wäre frei. Ist das Ihre Wohnung, die frei wird? Weil wir suchen etwas Grösseres. Und als ich das sage, ist das am Schäli so eingefahren, weil dem ist gerade durch den Kopf, was denkt die jetzt echt? Da kommen 4 Männer drauf, 3 haben so ein Handtäschchen unter dem Arm. Und ich sage zu ihr, wir suchen etwas Grösseres.
Was ist das für Vögel?
Und dann kommt der Marco hinten vorne, hochroter Kopf und sagt, es ist aber nicht so, wie sie denken, das ist nur beruflich. Und wir sind in diesem Stegenhaus gestanden, es hat uns alter Jack verlachen und ich höre und sehe den Marco immer noch, wie er gerade Angst gehabt, dass er in der ganz falsche Richtung an der Ecke gestellt wird.
Also man könnte meinen, es sei ein Etablissement, ja, genau, der dort auftut. Ja. Also so Sachen verbinden natürlich auch. So Sachen nimmst du ja mit, so gemeinsame Geschichten, ich kann mir vorstellen, das schweißt da zusammen. Gerade in einem Club, wo es nicht gut ist gelaufen, wo du dann aufsteigst. Das ist das, was der Kitt zwischen euch hat ausgemacht, wo man bis heute in Bern immer wieder nachher sieht. Ja, die. Wir reden eben vom Harry, von dir und von Marco. Der Brunner geht den, glaube ich, gerne ein bisschen vergessen. Der Kitt hängt euch ja immer noch nach, als man von diesen Zeiten redet.
Ja, das ist immer noch da. Und und wir haben auch immer noch ein schönes Verhältnis wirklich untereinander. Aber es war auch so gewesen, wir haben dort wirklich, wir haben uns auch auseinandergesetzt miteinander. Also, es ist nicht nur, das ist nicht nur
immer. Wie hat der Matthias Hüppi gesehen in ihrer Sendung, und wir haben gesehen, kein Ponyhof.
Ja, genau, es ist wirklich so gewesen.
Also, hat er nachher auch gezofft zum Teil?
Ja, klar, also, es hat Sachen gegeben, ich mag mich erinnern, wie der Marco irgendeine Diskussion abend dann noch die Heim weiter, weil du hast ja das immer noch die Heim weiter gelebt. Und wir hatten einen Tisch gehabt, mit vier Stühlen ringsum, dass wir wenigstens haben können jassen. Und sonst sind ja eigentlich ausser den Matratzen und die Bettmöglichkeit hat ja nicht mehr Platz gehabt. Aber der Marco hat mehr als einmal irgendwann morgen am zweiten Tisch verlassen und gesagt, mit euch schlafe ich nicht einmal mit zusammen, ich halte es nicht aus. Und ist vereist. Also, das ist, aber das hat uns weitergebracht. Und der Respekt ist, denke ich, immer geblieben. Und nachher ist natürlich auch schwierig gewesen. Ich bin Marco nicht mehr Trainer. Ich anderen Orten Sportchef. Immer spekuliert, ich hole den mal noch als Trainer. Aber bei aller Freundschaft und bei grossem Respekt und bei allen Qualitäten, die ich auch gesehen, muss ich schon sagen, auch wenn man es immer wieder nachgesagt hat, ich hätte unglaublich gern mit ihm wieder zusammen geschafft. Aber es hat nie gepasst. Die Mannschaft hätte nicht gepasst zu ihm. Und da wären wir alle unglücklich geworden. Und der Harry ist ein, zweimal mitgekommen. Aber das ist mehr gewesen. Der Faber hat zum Beispiel auch, der hat unbedingt Camperli wollen. Und wenn man heute immer sagt, ja, ich mit der Väterli-Wirtschaft und immer wieder die gleichen. Also, das könnte man schon ein bisschen relativieren.
Nach dem Abgang bei GC, wo nicht gut war, wo du ehrlich warst, gegenüber dem Vorstand, ist der Abgang bei IB, du hast es angekommen, mit Polizeidurchsuchungen, Ordner beschlagnahmt. Ich glaube, das Büro, das der bei der Autobahnausfahrt schon im Büro hatte, war versiegelt gewesen. Und im Nachhinein hast du gesehen, du hättest wahrscheinlich zu fest provoziert.
Ja, dort haben wir viele Fehler gemacht. Und ich denke, dort haben wir viel einen zu festen Schlag im Kopf herüberbekommen. Aber ein bisschen Denkzettel hätten wir eigentlich schon verdient. Man muss sich das so vorstellen. Wir sind ja eben aufgestiegen in die Nazi A. Und in dem Moment kommt der Albert Koller und sagt, du los, wir geben die IB ab. Weil wir haben, die Investoren haben nicht so viel Geld für B-Vereine. Und wir konzentrieren uns auf Luzern. Und Walter Theiler war dort auch dabei gewesen, auch als Vertreter der Investoren. Und jetzt muss man sich das vorstellen, wir sind aufgestiegen, wir haben mit dem Geld gerechnet und dann kommt die Führung und sagt, wir hören auf, von einem Tag auf den anderen. Und ich bin dann noch übrig geblieben, ich bin dann noch Interimspräsident geworden, wir haben nicht mal einen Präsident gefunden, weil eigentlich ist ja das Nachlassverfahren von allen finanziellen Problemen ist auch immer noch gekumpelt und wir haben nicht gewusst, wie wir die A-Saison bestreiten sollen. Und der Einzige, der mir konnte helfen und wo ich bewusst war, dass der Einzige, der helfen kann, ist die Firma Marazzi. Weil die haben sicher das Interesse, dass wir hier oben spielen, weil sie wollen das Stadion bauen.
Bauunternehmung Marazzi.
Ja, und so bin ich an Werner Müller hergekommen, Bruno Marazzi hergekommen. Und die haben uns dann eigentlich wirklich das Darlehen gegeben, wo eigentlich die Luzerner uns versprochen haben, dass wir überhaupt können überlegen können. Und sie haben dafür das Weisungsrecht von der Aktie bekommen. Und im Frühling 02, Bruno Marazzi, im guten Glauben, hat er mit dem Weisungsrecht die Aktien verkauft an eine Gruppe, die gesagt hat, wir schauen, dass IB nie mehr Schulden hat und ein schuldenfreies Stadion reinkommt. Und das ist für uns natürlich ein Schlag ins Gesicht gewesen, was der Bruno sicher nie so hat wollen, weil wir haben den Verein dorthin geführt, wir wollten auf unserem Weg weitermachen und plötzlich gehört das jemand anderem. Und die sind dann natürlich auch gerade gekommen und haben gesagt, so Unterschriften weg, wir führen jetzt und wir sagen, was läuft. Und da haben wir uns dagegen gewehrt und das muss ich schon sagen, das ist so dumm eigentlich und naiv. Investoren, die einen Club kaufen, ob jetzt das richtig oder falsch ist, aber sie haben zu sagen. Und wir haben gleich das gemacht, was wir haben wollen. Nicht wegen uns, sondern weil wir es gut gefunden haben für den Club. Sie haben uns aber nicht rausgebracht, weil in Bern sind wir gut angestanden. Man hat uns gern gehabt, natürlich auch mit den Erfolgen, die da gewesen sind. Und sie hätten uns am liebsten draussen gehabt. Und dann hat man einfach gesucht, wie bringt man die Leute los? Es ist dann nicht um mich nur gegangen, sondern eben auch Rechtsanwalt oder Verwaltungsratsmitglieder, die wir da gehabt haben. Und dann hat man eine Polizeiaktion ins Leben gerufen im Dezember 2002. Und im Büro sitzt und plötzlich kommen wir Überfall wegen. Aus dem Nichts raus, wirklich nichts gewusst. Einer war involviert, der im Büro geschafft hat, der ist dann nachher, hat er den versprochenen Präsidententitel dafür bekommen. Ein einziger hat es gewusst, alle anderen nicht. Und ich habe noch knapp geschafft, heim anzuleiten. Ich sage jetzt, ich muss jetzt zur Polizei, sie sollen nicht beschrecken, wenn irgendetwas im Radio käme oder in der Zeitung, weil gleichzeitig haben sie eine Pressemitteilung rausgelassen. Ich sage beschuldigt wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung und Urkundenfälschung. Und so ist dann das monatelang gegangen. Nur die Anzeige ist erfolgt. Eine Anklage hat es nie gegeben, weil jeden Untersuchungsrichter, und ich sage jeden Untersuchungsrichter, weil der erste Untersuchungsrichter hat es nachher mit Befangenheit auch noch eingeklagt, hat gesagt, da ist gar nichts. Also, man könnte da nichts verfolgen oder etwas anzeigen. Aber es bleibt natürlich gleich hängen, auch wenn effektiv und wirklich nichts gewesen ist. Und es war aber eine ganz schlimme Zeit gewesen, wo die wirklich mit der Hilfe der Polizei, die gar nichts führen können, haben sie die eigentlich aus der Stadt gejagt.
Nachdem man so viel für einen Club gemacht hat, vor dem Abstieg aus der Nazi-B, Aufstieg, können feiern. Und dann bist du auf Zürich 2005, dort rum, zum FC Zürich, mit der GC-Vergangenheit, die du hast gehabt, mit dem Trikot, das du auf dem Pausenplatz hast, als Schüler, wahrscheinlich hat man sich das schon ein paar Mal überlegt. Oder ist das für dich sonnenklar gewesen? Die Hauptsache ja wieder ein Job, das mache ich jetzt. Du bist ja dann unglaublich erfolgreich gewesen. Was hat er? 3 Meistertitel, 1 Cup-Sieg?
Champions League, ja. Also nein, Dezember 03 bin ich gegangen. Ja, es ist so gewesen, das ist ja der passiert Winter, Frühling 02, 03 mit IB. Und durch das, dass ich natürlich dann monatelang in den Schlagzeilen gewesen bin mit Spekulationen und auch die Verfahren immer wieder rausgezogen hat, weil einfach die Anklage glücklicherweise oder richtigerweise nicht erhoben worden ist, habe ich wohl mit vielen Vereinen Kontakt gehabt. Bin auch 2-3 Mal knapp vor der Unterschrift gestanden. Aber jeder Verein hat mir gesagt, los, wir können nicht unterschreiben, solange dass man nicht weiss, was dort
rauskommt. Also das ist ja wie eine dunkle Wolke, die einfach oben dem Namen Freddy Bickel...
Ich hatte keine Chance gehabt. Und ich mag mich erinnern, St. Gallen hat sich unglaublich gut verhalten, wo mich wirklich hochgeholt haben und gesagt, es tut ihnen so leid, aber sie können nichts machen, bevor das nicht alles zusammen weg ist.
Aber völlig verständlich, oder? Aus Sicht von der Clubs.
Ja, das ist ja logisch. Und dann ist wirklich im November 03 kommt der Sven Hotz zu mir und sagt, er kenne mich, es geht ihm nichts an, was da geschrieben und gesagt werde, er wähle mich, aber ich habe einen Auftrag, er hat einen Trainer, den niemand will, aber er will den und den muss ich durchbringen. Und das war Dezember 03 gewesen, da war unser Favre Trainer gewesen und auch Zürich war damals an der letzten Position gewesen, aber in der Super League.
Und dann die unfassbar erfolgreiche Zeit, wo du hast gesagt, wo du einen grossen Teil von deinem Haus da wahrscheinlich mit der Prämie.
Nein, einen grossen Teil. Die Anzahlung, eine kleine Anzahlung. Ja.
Ein paar Bachsteine, die da sind verbaut worden sind, dank dem FCZ. Und dank den Prämien, Meistertitel, Cup-Sieg, natürlich das unvergessene Spiel im Mai gegen FC Basel, wo was? Gegen 30 Spiel daheim? Oder, nein, noch mehr. Ein Heimspiel nicht mehr verloren gehabt. Was war denn los in diesem Club?
Ja, es ist auch dort, ich habe nur, auch dort wunderbare Zeiten natürlich und der 13. Mai 2006, ja, der wird niemand vergessen. Philipp Bescu, 92, 43.
59 Heimspiel haben sie nicht mehr verloren kann, der FC Basel. So sind wir
korrekt. Irgendwie, das ist für mich die schönste Saison gewesen. Nicht, natürlich klar, Titel am Schluss, aber das hat mir gezeigt, wie viel das du als Team eigentlich kannst rausholen. Wenn du einen Zusammenhalt hast, wenn du ehrlich bist beieinander und wenn alle zusammen aufs gleiche Ziel hinschaffen und sich auch mal hinterherstellen, sich selber nicht zu wichtig nehmen. Wir sind mit dem Ziel in die Saison gestartet, weil wir ein Jahr vorher Göpsiger geworden sind, dass wir wieder europäisch sein wollen, also in die ersten 3-4 Positionen rein. Und im Winter ist es so gewesen, dass wir 8 Punkte hinter Basel gewesen sind, zweiter, aber der dritte ist auch etwa 8 Punkte zurück gewesen. Also haben wir plus minus unser Saisonziel schon erreicht. Und da muss ich wirklich sagen, Januar 06, Trainingslager, Spanien, wo die Mannschaft sagt, wo ich anspreche, müssen wir über Ziel reden, wie gehen wir in der zweiten Runde damit um, wo die Mannschaft sagt, wenn wir die Chance haben, wenn wir Meister werden. Und das haben alle für sich behalten. Und alle haben nur das Bild gehabt. Wir haben das habe ich im Kriegel gross gelernt, mit den Bildern arbeiten. Also wir haben dann Basel eigentlich aufgemalt und darauf war irgendein Spruch gewesen, wenn Basel wankt, dann stossen wir sie vom Thron. Und da hat jeder daran geglaubt und jeder den Team geschafft. Und das war ja so gewesen, dass Basel noch ein Nachtragsspiel gehabt hat. 3 Punkte vor Zürich war und auf Bern hat müssen, vor dem letzten Match gegen die FCZ und wo sie hätte können in Bern Meister werden. Und die beginnt das Spiel und in dieser Nacht, da sind, glaube ich, alle Nattel von allen Spielern, von allen Funktionären sind heiß gelaufen. Weil jeder hat dann geschrieben, hey, genau auf das haben wir geschafft. Und wir haben gesagt, wenn sie gewackelt, dann stossen wir sie.
Und das, was er auf dem Bild hatte, eigentlich genau. Zu 100% eingetroffen
ist. Es ist für alle, es klingt jetzt überheblich, aber es ist für alle zusammen klar gewesen, wir gewinnen das Spiel. Wir können das Spiel gar nicht verlieren. Das ist, weil wir haben das Bild einfach ein halbes Jahr rumgedreht und wir haben gewusst, wenn die uns die Chance geben, dann packen wir sie. Der Vorstand ist ganz nervös geworden und hat gesagt, ja, gehen den Tag vorher auf Basel und tun uns vorbereiten. Und gesagt, nein, wir machen es ganz genau gleich. Wir gehen zu Zürich, gehen zum Mittagessen, fahren nachher mit dem Bus ab. Wir sind zu spät ins Stadion gekommen, also irgendwie keine Stunde mehr Zeit gehabt, bis das Spiel
beginnt. Nicht die beste Voraussetzung für so einen kapitalen
Match. Aber so sind wir dort rein. Beim Anspiel verletzt sich der Cesar, einer der wichtigsten Spieler, die wir hatten. Nach 20 Minuten muss irgendein Raphael raus mit einer Zerrung. Also es ist eigentlich alles zusammen gegen uns gelaufen. Und es ist dann 1-0, dann ist 1-1, Viertelstunde vor Schluss. Und dann kommt die Nachspielzeit. Und ehrlich, wir sind alle ruhig gewesen. Weil du hast so eine tiefe Sicherheit gehabt, das kommt von uns. Auch wenn niemand mehr dran glaubt. Und ich weiss, ich sehe noch, Filipescu macht das Goal. Faber kehrt sich zu mir und sagt, jetzt sind wir Meister. Und dann sage ich zu ihm, spinnst du eigentlich, jetzt kommt noch Nachspielzeit. Also, wir sind 3 Minuten Nachspielzeit ist gewesen. Wir sind 10 Sekunden vor dem Schlusspfiff und sind so noch drin gewesen, dass wir die Chance noch haben. Das ist, ja, das sind Momente, die dann halt einfach wirklich nie vergisst. Und übrigens, jedes Jahr am 13. Mai läutet mir der Julian Filipescu an.
Sicher.
Und fragt immer noch, ob es immer noch Filipescu Day sei in Switzerland.
Ja, das hat sich im Kalender vom FCZ und von den FCZ-Fans natürlich da verewigt. 2007 ist einer der besten Fußballer, die die Schweiz wahrscheinlich je gesehen hat, in unser Land, in unsere Liga gehabt. Du weißt, von wem ich rede. Yassin Chikawi, den man natürlich auch als Nicht-FCZ-Fan anerkennen muss. Was der macht auf diesem Platz, ist unfassbar. Leider immer wieder verletzt gewesen und immer wieder bremst worden. Wieder Yassin ist in die Schweiz gekommen. Ist, glaube ich, auch eine Geschichte wert, die du uns kannst erzählen kannst. Er spielt ein Agent von Berlin, spielt eine Rolle.
Es zeigt er einfach immer wieder, und das ist das Wichtigste in unserem Beruf, in Kontakt behalten und mit den Leuten reden. Und wir haben einen brasilianischen Tunesier gehabt, Santos, einen Stürmer, den wir haben können auslehnen aus Frankreich, dort im Winter 06-07. Und wir haben einen Stürmer gesucht auf die neue Saison hin und haben es genau im Kopf gehabt, was wir wollten. Eigentlich ein ein bisschen zurückgezogener Neuner, der Ball gut kann haben, technisch gut ist und unsere schnellen Leute, Alfons, Raphael haben wir gehabt, dass wir die eigentlich können bedienen. Und anhand von Videos und von Erkundigungen haben wir eigentlich einen ausgelesen. Ich bin nicht ganz sicher, also darf mich jetzt nicht ganz wörtlich nehmen. Ich glaube, er hat Sissé geheissen sogar auch und hat in Frankreich gespielt. Jedenfalls ist der klar, ich bin zum Santos und habe gesagt, du, kennst du einen Spieler? Wir kümmern uns um den, ich glaube, wir machen das. Es ist uns angeboten worden von einem Berliner Agent. Und dann sagen wir Santos, ja, den kennen wir, ganz einen guten, der hat wirklich etwas, aber er sagt mir etwas. Es gäbe einen ähnlichen Spielertyp. Der spiele in Tunesien, bei Sahel, und der heisst Chichaoui. Der sagt für ihn noch Spur besser. Und dann bin ich gesagt, ja gut, danke, bin ich zurück. Dann habe ich Bilder gesucht. Und muss jetzt sagen, da kann man nicht auf die Schulter klopfen. Jeder, der die Bilder gesehen hat, hat einfach gerade gesehen, hey, das ist ein unheimlicher Spieler. Und dann habe ich dem Agent ins Deutsche angerufen und gesagt, sie hören sie, er wäre gut an der, ich sage mir jetzt halt wieder Sissé, den wir da gesehen haben. Aber wir tun uns auf einen anderen konzentrieren. Wir wählen den Chichaoui. Und dann sagt er mir, ja, das ist auch mein Spieler. Er sagt, ja, nein, das gibt's gar nicht. Er sagt, mo, sechs sind Spieler. Und dann sage ich, ja, eben den Kontakt kann ich mir durchgeben oder Kontaktknöpfe. Ja, nein, Knöpfe, den Kontakt. Und am Donnerstag ruft er mir an und sagt, es tut mir leid, aber es sei schon zu spät. Den unterschreibe ich am Montag in Frankreich. Und dann habe ich das am Gilo Canepa mitteilt. Wahrscheinlich erst etwa am Freitagmorgen. Und darum sage ich ja, der Chilo hat dort einen grossen Anteil an diesem Transfer. Chilo hat so reagiert, wie kaum ein Präsident reagiert hätte. Und das war das einzige Richtige gewesen. Er hat gesagt, ja, wieso gehst du schon auf? Der hat ja noch nicht unterschrieben, der unterschreibt erst am Montag. Wir fliegen dort runter. Dann sage ich, ja, das habe ich schon gedacht, natürlich. Aber wir kommen gar nicht mehr auf Tunesien runter. Er sagt, was nicht runter? Nimmt das Telefon, bucht einen Privatflüger am Samstag. Morgen fliegen wir im Privatjet dorthin, schnurren mit ihm. Er sagt uns, ja, nein, er geht am Montag auf Frankreich, aber sein Vater bestimme ich sowieso. Er redet mit seinem Vater. Das Größte ist übrigens, dass der Berater gar nicht der war, weil das ist gar nicht sein Berater.
Gar nicht gewesen,
den hat er gar nicht kennt. Aber der Berater hat das mindestens können einfädeln. Und am Sonntag haben wir uns mit ihm zum Kaffee getroffen, mit dem Vater zusammen. Und am Schluss des Gesprächs sagt der Vater, wir kommen am Montag in die Schweiz unterschreiben. So ist er in die Schweiz gekommen.
Dank dem Gillo Canepa, der gesagt hat, Privatflüger alles dran setzen und nicht aufgeben. Dank. Ja. Du hättest wahrscheinlich gesagt, es ist zu spät.
Aber eben, wie es wieder zustande gekommen ist, du hast einen Spieler, der dir weiterhilft, der dich auch darauf aufmerksam macht. Du nimmst das ernst, du gehst dem nach, du versuchst es zu machen. Und dann hast du nachher noch einen Präsident, der dich stützt und dir sogar hilft, dass du dann herkommst.
Ja. Bloß als der Chichaoui können überzeugen, nicht auf Frankreich gehen, sondern in die Schweiz zu kommen. Du hast in dieser Zeit, hat man immer wieder von dir gesagt, das ist der Beste in der Schweiz, weil er immer kann antizipieren kann, wenn einer geht. Er hat viele eigene Spieler rausgebracht beim FC Zürich, wo er ins Ausland hat gewechselt. Du hast immer die Schublade parat gehabt, mit einem Namen drin. Wie hast du das gemacht?
Ja, das habe ich eigentlich vor Jahren schon angefangen, dass man hat jeder so seine Art, wie er arbeitet. Ich habe eigentlich nie eine Kaderliste gehabt. Man muss sich vorstellen, meine Spielerliste ist immer eine Zusammenfassung war von der ersten Mannschaft bis und mit U16. Und ich habe dort schon immer alle Namen hergeschrieben, wie lange das noch Vertrag haben, wenn sie so weit sind, dass dann vielleicht könnten die ins Eis kommen. Und ich habe geschaut, dass wir immer Eistrainer oder mindestens jemand aus dem Staff plus Nachwuchstrainer immer wieder zusammensitzen, jeden Monat mindestens einmal und immer über die Spieler reden. Und auf welcher Position könnte der durchstarten, wo können wir ihn dort bringen. Und wir haben die Nachwuchsspieler schon immer wollen vorbereiten. Und gleichzeitig hast du natürlich jedes Mal dann diskutiert, wenn dann der weg wäre, was wäre der Typ? Also ich meine, bei IB, warum? Wir haben genau im Kopf gehabt, was wir für einen Spielertyp wollen. Und zu diskutieren, da müssen auch Nachwuchstrainer mitmachen. Ich bringe dir ein Beispiel von IB. Da haben wir einen gewissen Florian
Hadacanay
als Nummer 6, U18, glaube ich, ist er gewesen. Und dann haben wir gesagt, der hat etwas. Der ist wirklich, aber der ist zu klein, das wird kein Sechser. Und ich weiss nicht mehr, vielleicht der Minio Pisergia Trainer gewesen. Oder, aber der hat natürlich nicht die Freude gehabt, dass wir gesagt haben, du darfst den nicht mehr als Sechser bringen, weil der hat keine Chance, als Sechser ins Eis zu kommen. Aber, wo man es gesagt hat, wäre rechter Aussenverteidiger. Und dann hat er von dort an rechter Aussenverteidiger angefangen zu spielen. Dann war es so, gewesen, dass Sverotic und Scott Suter miteinander den Verein wollten verlassen. Zuerst Sverotic, ja. Und dann hat man, ist Uri Vor der Trainer, der ist natürlich völlig klar, er hat einen Bestandten wollen. Und dann hast du gesagt, nein, los.
Hat er schon, nein, ist unser Mann.
Das ist unser, den bereitet man so lange vor. Und so hast du immer wieder können Nachwuchsspieler nachziehen.
Wo gegen Ende von deiner Zeit in Zürich haben nicht die gleichen, die ich gesagt habe, der antizipiert so gut, das ist der Beste, hat man danach gesagt, du hättest das Gefühl, hättest ein bisschen verloren. Hat das ein bisschen weit auch gestummen?
Ja, hat vielleicht wirklich gestummen, aber es ist dann eben auch so gewesen. Noch einmal, das letzte Jahr beim FC Zürich war ganz, ganz schwierig für mich in jeder Hinsicht. Es ist mir nicht mehr gut gegangen. Ich bin dort auch in einer wirklich persönliche
Krise. Hast du dich wieder mit jemandem angelegt?
Ja, nein, das war an der Ecke, wo ich am Chilo immer gesagt habe, du hast jetzt da zwei Verwaltungsratsmitglieder, die tun uns nicht gut. Die machen dir den Verein kaputt. Wir haben die Ruhe verloren, wir haben die Harmonie verloren, wir haben die Gefühle verloren. Jeder hat dem anderen nicht mehr getraut. Das war eine ganz, ganz schwierige Stimmung gewesen. Und ich habe wirklich, es ist mir schwer gefallen, Zürich zu verlassen. Ich habe das irgendwann einfach müssen machen, um den Club aufrütteln, dass das so nicht geht. Man hat es dann auch gemerkt, 2 Minuten später sind die anderen 2 Verwaltungsratsmitglieder auch weg gewesen. Aber das ist, kann schon sein, dass dir dann natürlich auch ein Gefühl irgendwo abgeht, weil du dich eben mit Nebenplatz musst umkämpfen und in einem Umfeld, in einer Stimmung schaffst, die einfach nicht mehr gut war.
Wo du dich dann nicht mehr auf das Wesentliche kannst konzentrieren, sondern weil es zu viel Energie kostet. Weil du hast das Gefühl, du musst den Club bewahren vor dem Schaden, der droht.
Ich habe einfach gewusst, wir laufen in eine falsche Richtung und ich muss wirklich, das ist mir so nahe, das ist mir persönlich, habe ich dort eine ganz, ganz schwierige Zeit gehabt. Also ist dort auch eine wunderbare Beziehung eigentlich zu Bruch gegangen, mag mir, aber Weil ich so in einer Krise gesteckt
bin. Also, wo dein Job war, mitschuldig war, ja, dass es privat nicht auseinander ist.
Ja, ich bin nach dem Job so, das hat mich so mitgenommen, dass ich auch im Privatleben nicht mehr funktioniert habe, wie man sollte funktionieren.
Und dann bist du aber dann zurück auf Bern. Ja. Hast du das schon während deiner Zeit gewusst bei Zürich? Dort wäre ein Fenster offen und hast darum vielleicht auch können gegen Widerstand kämpfen beim FC Zürich? Oder ist das wieder mal einmal mehr Knallanfall und hast nicht gewusst, wie es weitergeht?
Nein, ist ganz klar. Ich habe etwa 3 Monate vorher gewusst, da habe ich schon ein paar Anrufe gehabt von aus Bern. Sie würden mich gerne zurückholen. Ich muss aber wirklich und ehrlich sagen, es ist für mich kein Thema gewesen. Ich wollte Zürich nicht verlassen. Auch wenn ich in dem Strudel drin gewesen bin und es überhaupt nicht gut gegangen ist. Und es ist dann eigentlich ein spontaner Entscheid gewesen. Klar, viel einfacher, weil du gewusst hast, du wirst aufgefangen, du hast einen Club, der dich gerade wohnt. Aber ich mag mich daran erinnern, wir haben das Heimspiel gegen Servet. Rolf Ringen Trainer, wir verlieren den Match. Und ich gehe in den Fibraum und dann höre ich die 2 Verwaltungsräte, die ich angesprochen habe, wie sie schimpfen und die Leute gehen erzählen, man muss sich sofort vom Rolf Ringen trennen. Jetzt muss man wissen, das sind die gleichen 2, die auch dafür gesorgt haben, dass der Urs Fischer entlassen worden ist. Etwas, was ich übrigens heute noch bereue, dass ich nicht gerade sofort zurückgetreten bin, wie ich es gesagt habe, weil ich das überhaupt nicht wollte und ich habe gewusst, das ist nicht gut. Aber ich habe mich nachher einlullen lassen. Aber dann habe ich das wie das zweite Mal erlebt. Sind zu und haben eigentlich gegen den Trainer geschossen. Und in dieser Nacht habe ich dem Chilo geschrieben, am Montag gebe ich den Rücktritt. Ich kann nicht mehr arbeiten, es sei vorbei. Und ich habe erst am Montagmorgen habe ich am Andi Reiss angerufen und gesagt, falls IB noch das Thema ist, jetzt wäre ich so weit.
Und der Cillo hat ihn nicht probiert zu behalten?
Der Cillo hat den ganzen Sonntag sich nicht gemeldet. Er hat wahrscheinlich das Gefühl gehabt, ich...
Du blöffst?
Nein, ich beruhige mich dann wieder. Und das war vielleicht nicht so geschickt gewesen. Und alles ist dann plötzlich aus dem Ruder gelaufen, weil ich habe dem Andi Reis das mitteilt, weil mir ist klar gewesen, ich ziehe das durch. Und der Andi hat gesagt, super, und ich organisiere gerade alles. Am Mittwoch musst du zu Bern sein. Und ich rede jetzt gerade mit dem Cillo. Die haben sich auch gut gekannt. Die Eliane ist, glaube ich, im Verwaltungsrat gewesen beim Andi Reis. Und ich habe irgendwie, was habe ich jetzt gemacht? Was passiert jetzt?
Ist schneller gegangen, als du eigentlich wollen.
Hey, ja, das ist, ich muss dir auch sagen, ich bin am Mittwoch, bin ich dann tatsächlich, ich habe dem Mandy gesagt, du, ich gehe erst, wenn der Cillo sagt, es sei okay für ihn. Vorher gehe ich nicht. Und, Cillo hat dann noch einmal versucht, ist dann aber schon verständlicherweise ziemlich eingeschnappt gewesen. Er hat einfach gesagt, ich kann gar nicht, du kannst gar nicht gehen, du hast einen Vertrag. Hat sich dann geeinigt mit dem Andi Reis. Und Cillo hat mir also erst am Mittwoch um den Mittag um angerufen, ist gut, du kannst gehen. Und ich bin ins Auto rein und auf Bern gefahren. Ich habe noch keine Vertragsverhandlung oder so etwas geführt, überhaupt nicht. Und bin am Abend in Bern vorgestellt worden. Ich habe nicht gewusst, was ich für einen Vertrag bekomme. Also das ist völlig zweitrangig gewesen. Und ich habe dann eigentlich auch völlig im Hintergrund und ohne, dass jemand gewusst hat, außer die zwei Vereine, habe ich dann bis Ende Jahr für Beat-Club gearbeitet. Also ich an der Wochenende oder der Festtag bin ich auf Bern und habe dort schon gearbeitet und sonst beim FC Zürich. Und am 1. Januar war ja dann offiziell gewesen, aber ich habe zwei Monate lang eigentlich für Beat-Vereine gearbeitet.
Und bei dieser Pressekonferenz in Bern bin ich dabei gewesen. Du bist empfangen worden, heroisch. Also ich glaube, es haben alle geklatscht, als du in den Medienraum reingekommen bist. Und dann jetzt eine typische Freddy Bicker-Situation für mich, weil wir uns auch schon über 10 Jahre kennen, dann habe ich das Gefühl gehabt, dass du gesehen hast, es ist kein Tag vergangen, wo ich nicht an IB gedacht habe, als ich bei Zürich war. Und dass du gesehen hast, den IB-Fans, die nach einem Titel sich gesehen haben, jetzt immer für Young Boys, in den nächsten 3 Jahren holen wir einen Titel. Das ist ein typischer Freddy Bicker, emotional, zurück zu der grossen Liebe, was du im Nachhinein nicht mehr so würdest sagen.
Nein, würde ich sicher nicht so sagen. Und es ist auch heute, wenn man es so sagt, wird es einfach aus vielen Wörtern rausgerissen.
Du hast aber nicht so planen können, zum Sagen, nehme ich an. Das ist einfach so passiert.
Nie. Es war wirklich die Euphorie innen. Und ich es war ein riesen Fehler gewesen, wenn ich mich ausgedrückt habe. Also, das ist völlig klar. Es ist mir auch jahrelang nachgerührt worden. Und hat mir vor allem für den FC Zürich leid da, weil ich bin, noch eins, das ist auch eine Liebe gewesen. Also,
und ja, das ist eine super Zeit gehabt.
Und ich wäre dort nicht gegangen, auch wenn ich bekommen wäre, wenn nicht das gewesen wäre, was eben dort dann gewesen ist. Aber die Fragen sind ja, die eine Frage, mag mich erinnern, ist von Peter Herzog gekommen, was denn Ziel sagt. Und da hat man gesagt, ja, finanziell wieder zurück und zu den Anfängen zurück und jung einbauen. Und dann sagt er, ja, ist ein Titel nicht das Ziel? Und dann habe ich gesagt, überall, wo ich bin, wollte ich einen Titel holen. Ich bin 3 Jahre da, klar wollte ich in dieser Zeit einen Titel holen. Aber das war eigentlich eine Antwort auf eine Sache, oder? Und das andere ist gegangen, jeden Tag an IB gedacht. Da hat man mich gefragt, ja, wie fest bist du noch IB und wie fest bist du noch IB innen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ja fast zwangsläufig jeden Tag an IB denken, weil ich all die Vorwürfe und die Anzeigen, ich habe nachher zivilrechtlich noch eine Anzeige bekommen, die auch abgeschmettert worden ist, die haben dazu geführt, dass ich 2-3 Jahre lang
wöchentlich Post hast du bekommen?
Ja, von IB und immer dort mit dem konfrontiert worden ist. Und ich habe das eigentlich auf das bezogen und habe das dann auch ausgedeutscht. Aber natürlich geblieben bei jedem Zürich-Fan war vor allem gewesen, ich habe Tag und Nacht an IB gedacht. Und da müssen wir eigentlich auch gross entschuldigen, weil das ist völlig falsch überkommen. Das ist einfach nicht so, wie es tönt. Aber das ist meine Schuld, da habe ich falsch gemacht. Ganz schlecht kommuniziert.
Du hast im ersten Teil von diesem Sportwörtlich-Podcast gesehen, du kannst dich auch privat schlecht von alten Zöpfen trennen und hast Mühe mit so Sachen. Mir ist noch etwas in Erinnerung, wo, ich weiß nicht, ob es bei Martin Rueda war, wo man sich von ihm hat trennt. Später war dann ein Bernard Chaland, Uli Forte. Immer wenn du dich von einem Trainer hast trennt, hat man dir abgenommen, dass man gesehen hat, wie schwierig dass es dir ist gefallen. Und zum Teil, gerade im Fall vom Uli Forte, schon im Frühling hast du ein schlechtes Gefühl gehabt, hast aber mitgenommen bis Ende Saison, über die Sommerpause raus, nach 3 Spielen in der ersten Saison hat er müssen gehen. Sind das die Sachen, wo man als Sportchef eiskalt muss sein? Wenn es nicht mehr geht, wenn du erste Anzeichen hast, dass es nicht mehr geht, dann musst du es machen.
Ja, und das ist mir wirklich immer schwer gefallen. Und heute kann ich darüber reden. Es gibt das bildlich und auf Kameras. Als ich den Bernard Chalant beim FC Zürich entlassen musste, das ist mir so näher gegangen. Da habe ich nicht mehr können reden. Da sind mir Tränen nur noch runtergelaufen an der Pressekonferenz. Also, und das war ganz schlimm gewesen. Und der Bernard hat mich müssen trösten nebenzu, ihn, den ich eigentlich schicke. Und ich versuche wirklich, ich sehe uns immer als Einheit, Spieler, Trainer, Funktionäre, die sind zusammen am Verwaltungsrat und du willst da gegenseitig helfen. Und wenn einer nicht mitkommt oder vielleicht mit einem nicht mehr weiterkommst, dann hast auch du einen Fehler gemacht, weil du das nicht irgendwo hergebracht hast, um das auszugleichen. Aber trotzdem ist ein anderer der Leidtragend. Und das ist dann nicht einfach. Und ich sage immer, der Sportchef ist in der Verantwortung. Und ich stehe am Schluss auch her und ich kann ihn entlassen. Das ist so und da soll man auch dazu stehen. Nur, es gibt einfach, die Anzeichen sind für mich immer eigentlich die gleichen. Wenn du das Gefühl hast, die Mannschaft funktioniert nicht mehr mit dem Trainer oder sie hört nicht mehr auf den Trainer, dann musst du zu einer Lösung kommen. Aber du darfst nur dann zu einer Lösung kommen, wenn du merkst, 70-80% der Spieler sehen das so. Wenn du einen Trainerwechsel schon forcieren willst, wenn die Hälfte der Mannschaft noch eigentlich hinter ihm steht, dann kommt das immer verkehrt raus, immer letzt raus. Fischer, der hat kein Spieler hat verstanden, dass du aus Fischer gehen musst. Wir hätten können als Trainer herstellen, wer wir haben wollen. Der Rolf Ringer ist jetzt einfach gewesen. Aber eigentlich war der chancenlos gewesen. Weil die Mannschaft schon gar nicht eingesehen hat, wieso haben wir jetzt den Trainer nicht mehr? Das ist, du musst zwar Schluss entscheiden und vorne herstehen, weisst, dass es unglückliche Umstände ist, tut dir leid für das, aber du musst das Gespür haben von der Mannschaft, vom direkten Umfeld, wenn der Zeitpunkt kommt.
Wir Journalisten brauchen ja gerne den Ausdruck, jetzt hat er die Mannschaft nicht mehr hinter sich, er erreicht die Spieler nicht mehr. Wie viel Wahrheit ist da dran? Wann ist der Moment wirklich da, wo ein Trainer Mannschaft gar darüber verliert?
Wenn du so näher um eine Mannschaft herum bist, dann spürst du wirklich den Moment. Das ist, du kannst noch Gegensteuer geben, du kannst versuchen mit Aussprachen, du kannst die wichtigsten Spieler zusammennehmen, den Trainer zusammennehmen, aber du merkst eigentlich, was für einen Weg das geht. Und glaub mir, du spürst, dass du kannst auf der Bank sitzen, du merkst, wie die Spieler sich anschauen, wenn der Trainer dann Äußerungen macht während dem Spiel oder wenn er einen schickt zum Einlaufen. Du kannst an der Teamsitzung dabei sein. Ach, ich immer will dabei sein, nicht um den Trainer zu kontrollieren, weil das ist ja wichtig. Was nimmst du auf ringsum, oder? Und du spürst dann schon an der Körperhaltung an, am Verhalten an, wenn er etwas erzählt und wie es dann eben ankommt. Und wenn es dann langsam so weit ist, dass der grösste Teil eben sich nicht mehr so verhält, wie man sich verhält, ist der Zeitpunkt da, wo er wirklich die Mannschaft dann einfach nicht mehr erreicht.
Du hast dann mit dem Adi Hütter Grundstein geholt für einen Meistertitel, den man nach 32 Jahren hat geholt. Du hast mit Steve Vobergen, Sekou Sanogo, Suleimani, Waro, Benito Eckpfeiler geholt, wichtige Spieler geholt, auch für den Meistertitel. Also das Gespür, das dir in Zürich vielleicht gegen Schluss gefällt, wegen anderen Nebenkriegsschauplätzen, das hast du scheinbar in Bern wieder gehabt. Mit der Rückendeckung, dass man dir vertraut hat, wo du wahrscheinlich einem Verwaltungsrat hast, müssen sagen, wir holen diesen Trainer. Die Spieler brauchen wir, die Art Qualität brauchen wir, dass man endlich einen Titel kann gewinnen.
Ja, die Ansage aus Reiss ist eigentlich immer klar gewesen.
Wobei, die hat ja geändert. Ab und zu hat es geheissen Sparbremse, jetzt geheissen Projekt Avanti.
Ich wollte gerade zu dem kommen. Die ist eigentlich immer klar gewesen. Und ich bin gekommen und sie haben gesagt, wir wollen auch wie Zürich vermehrt auf den Nachwuchs setzen und wir müssen mit den Finanzen oben runterkommen. Und das muss ich sagen, dass An das habe ich mich auch gehalten. Also man ist dann auch, man ist den Weg gegangen und im Gegensatz, was man heute erzählt, ist es auch so gewesen, dass wir viele Löhne oben runtergebracht haben. Der Wuschu hat sie nachher noch ein bisschen weiter oben runtergebracht.
Weil man sagt, der Bickel verbrennt überall Kohle.
Es ist einfach, ja, ich muss herstehen, ich muss mich das anhören, aber ich weiss, dass es völlig falsch war. Und als Sportchef kannst du auch nie allein einen Vertrag unterschreiben oder so etwas. Und in Bern haben wir eine Sportkommission gehabt, wo es einfach, wo es immer so war, dass wir miteinander entschieden haben. Oder noch eine, ich kann dort aufhören, wo... Also die Ansage von Andi Reis oder von den Reisbrüdern war eigentlich klar gewesen. Man wollte ähnlich wie der FC Zürich mehr auf die Jugend setzen, den Nachwuchs mehr fördern und die Finanzen runterfahren. Und an das hat man sich gehalten und das ist im Grunde genommen relativ gut gelaufen. Und eigentlich hat man dann plötzlich gemerkt, es liegt gleich vielleicht ein bisschen mehr drin. Und man hat dann immer ein bisschen Budget zugesprochen bekommen. Und glaube, an meinem 50. Geburtstag, das war am Samstag, ist Andi Reis aufgestanden und hat gesagt, so, und jetzt greifen wir Basel an, jetzt wollen wir Meister werden. Das war im 50. bin ich gewesen, im 15. in dem Fall, ja. Und er hat an dem Abend gesagt, ich komme, Sportchef kommt 6 Millionen über, zum Spieler holen.
Und das ein Traum für jeden Sportchef. 6 Millionen Portemonnaie
offen. Am anderen Tag ist das in der Sonntagszeitung auf dem Tagesanzeiger gestanden und wir haben mit dem geholt, Suleimani, Zakaria und Benito. Also es ist dann schon mit der Zeit immer ein bisschen Geld zugesprochen worden, weil man hätte wollen, dass Basel angreifen. Und man hätte sich dann natürlich auch gut müssen überlegen, wie machen wir das? Wir müssen eine gute Achse haben. Du brauchst einen von Bergen, einen Sekou Sanogo. Du musst die Spieler ringsum haben. Und dort habe ich natürlich grosse Hilfe gehabt mit einem Schappi nebenzu. Gut Draht zum Wuschu in die Mannschaft, was du jetzt noch könntest machen. Dann schon sich alle, untereinander geholfen. Nur hat man dann vielleicht nach diesem Transfer das Gefühl gehabt, ja, jetzt greifst du Basel wirklich an. Und es hat niemand mehr daran glauben, dass man gleich noch ein Jahr, zwei braucht, bis man so weit ist. Und darum ist dann wahrscheinlich auch nicht so gut rausgekommen, um es kurz zu machen. Ja.
Ja, nicht gut rausgekommen. Du hast im Nachhinein gesehen, du hast über Monate gemerkt, dass man schon eine Nachfolgelösung von dir hatte. Du hast eine Sitzung per Zufall oder vielleicht nicht per Zufall, ich weiß nicht, wie gewollt das denn war, ein Papier gesehen, wo du nicht mehr auf dem Organigramm warst. Und dann ist das relativ wüst auseinandergegangen, auch so ein bisschen mit Nachtreten, wo gegenseitige Schuld zugeschoben wurde. Aber ich stelle fest, wieder eine unschöne Trennung.
Ja, eben, wie bei mir. Ich mache das wahrscheinlich wirklich irgendwo einmal falsch. Ich hätte mich ja dort auch gar nicht beim FCZ im Verwaltungsrat rein sollen mischen. Dann wäre es vielleicht Zürich nicht so gut gegangen.
Aber du hättest den Job, gehabt.
Und bei IB war es einfach so gewesen, dass der Andi Reis dann im Dezember 15 auch erfahren hat, dass er krank ist, dass er schwer krank ist. Und er hat sich dort einen Vertreter für sich im Verwaltungsrat gesucht. Und dann ist der Name vom Urs Siegenthaler auftaucht. Und das habe ich einfach gewusst, das passt hundertprozentig nie zu IB. Das passt nicht da rein, das ist nicht gut. Und ich habe mich anfangen wehren gegen das. Auch dort, was tue ich mich wehren? Wie das erste Mal IB gegen die Investoren habe ich eins an den Kopf bekommen. Und ich mache wieder den gleichen Fehler.
Das ist ein Machtkampf, den du nicht kannst gewinnen.
Nein, kannst doch gar nicht. Und ich lehne mich auf, weil ich einfach das Gefühl habe, das kommt jetzt nicht gut in die Mannschaft rein. Und dort sind dann natürlich auch die Sachen auftaucht, wo nur Siegenthaler sagt, ja, aber an Basel kommt man gleich nicht vorbei. Ich muss gar nicht so viel investieren. Und für das ist eigentlich viel zu viel Geld ausgegeben worden. Dort ist natürlich das Ganze auftaucht, oder? Und ich habe schon ziemlich bald gemerkt, das geht nicht zwischen ihm und mir. Natürlich hat er auch gehört, dass ich mich so gegen ihn gewehrt habe. Das ist ja klar, das ist auch falsch von mir. Und ich habe dann im Juni war für mich eigentlich klar, meine Tage sind zählt, das ist nur noch eine Frage von der Zeit. Und ich habe dort aber mit den Leuten noch reden. Und was mich wirklich irgendwo heute noch plagt, wie noch etwas ist, ich habe unbedingt einen schönen Abgang bei IB wählen. Und ich habe einen freundschaftlichen Abgang bei IB wählen, weil mir IB wirklich auch so am Herz gelegen ist. Und dann ist es einfach so gewesen, dass ich im Juni das Gespräch mit dem Hans-Peter Kienberger gesucht habe. Ich habe ihm gesagt, du los, ich spür's, es wird nicht mehr weitergehen, Sandy kommt, bitte bis offen zu mir, bitte red mit mir, weil mir ist nicht mehr wohl, ich weiss, dass etwas passiert und ich kann nicht mehr so leben.
Gib mir einen schönen Abgang.
Gib mir einen guten Abgang. Ich habe ihm angeboten, dass ich zum Beispiel im Dezember würde selber zurücktreten. Und er versichert mir dort im gemeinsamen Kaffee etwa 10 Mal, nein, sicher nicht, und du machst dir ein falsches Bild und stimmt nicht und hör auf, so zu denken und schau positiv. Und irgend 10 Tage später habe ich ein Telefon aus dem Fußballverband, wo mir dann mitteilt hat, dass ich schon wüsste, für was dass der Paul Meyer zu IB käme, weil er ihnen gesagt hat, er habe im Sport bei IB unterschrieben.
Als Sportchef?
Als Sportchef. Ab dem Oktober. Ja, dann habe ich genau gewusst, was los ist.
Dass dann das Nachtreten vielleicht noch später gesehen hat, dass IB-Mitarbeiter vielleicht einen Job im Verband haben, als Nazi-Direktor nicht ermöglicht. Hast du mit dem Nachtreten, wie wir es mal nennen, dein Denkmal, das du in Bern hast, ein bisschen beschädigt?
Ja, und es ist vielleicht wirklich im Nachhinein auch nicht gut gewesen, dass ich mich immer wieder versucht habe zu wehren. Ich sage, es ist von Anfang an schon falsch gelaufen. Man hätte einen guten Abschied können machen. Und es ist dort nicht die Wahrheit erzählt worden, es ist dort gelogen worden, es ist dort hintergangen worden. Es ist das schon nicht, überhaupt nicht gut, wirklich nicht gut angefangen. Und im Nachhinein, habe ich dann immer müssen lesen, was ich jetzt eigentlich falsch gemacht habe. Wie man sich zu Bern hätte müssen rechtfertigen, wieso hat er den Job nicht, oder? Also, eben, Finanzen, am Anfang hat man Freude gehabt, wenn ich die Löhne runtergebracht habe. Dann hat mir einmal Danke gesagt und mir gratuliert. Wir haben eine Sportkommission gehabt, wo jeder Transfer, jede Vertragsverlängerung miteinander bestimmt hat. Und unterschrieben hat immer mindestens ein Verwaltungsrat. Also, das habe ich als, und plötzlich werde ich konfrontiert, ja, ich sei halt viel zu teuer gewesen und ich habe zu viel Geld ausgegeben. Und du fühlst dich da völlig allein und ich habe mich völlig allein gefühlt. Mitstreiter damals bei IBE, die sind nicht mehr gross zu der Herre gestanden. Ja, und dann verleitet sie halt jemand dir, dass du sagst, hey, aber jetzt muss ich auch mal sagen, das und das ist einfach anders gewesen und das ist nicht so gewesen. Und dann ist wirklich der Abschluss noch gewesen und das ist dann, das hat mir fast den Kahlschlag gegeben, sage ich jetzt, wo ich ernsthafter Kandidat gewesen bin beim Schweizer Fußballverband als Nationalmannschaftsdirektor, wo man mir sagt, 3 Stück sind noch drin und wo ich dann plötzlich in der Zeitung lesen, dass ich kein Kandidat mehr bin. Und dann wollte ich natürlich wissen, was jetzt auch da plötzlich passiert ist, weil es hat schon sehr gut getönt und man ist schon ziemlich weit gegangen. Und dann hat mir einzelne Mitglieder dann von dem Komitee gesagt, ja, los, das war schon unmöglich gewesen, weil IB hat sich grausam dagegen gewehrt. Der Vertreter von IB hat gesagt, das geht gar nicht und der hat verbrannte Erde bei uns hinterlassen und ist jedes einzelne Mitglied quasi noch go selber abholen, dass man nicht für mich soll, mich soll, gar nicht soll einladen. Und da dachte ich, was will jetzt IB noch? Also ich habe dort alles im Guten wollen machen und habe versucht, etwas aufzubauen. Man hat mir den Traum genommen, dass man mit IB mal zusammen etwas gewinnen kann. Und jetzt wollen sie mir den nächsten Job auch noch wegnehmen. Also ich, ja, hast du nicht gut gefühlt in dem Moment.
Und dann hast du im Intro gesagt, ich muss gerade überlegen, wie du hast gesagt, im Intro, du hättest nicht mehr so Bock auf Fußball oder sicher im Moment nicht. Und dann aus heiterem Himmel liest man plötzlich, Freddy Bickel geht nach Wien, auf Österreich, ein Schweizer Sportchef, wo ich mich gefragt habe, ja, wie zum Teufel ist denn das eigentlich zu Gang gekommen? Wo ja wahrscheinlich auch eine willkommene Ablenkung war.
Also dort nach der IB-Zeit ist mir wirklich ganz, ganz schlecht gegangen. Auch wenn ich gewusst habe, dass ein Abschied kommt, aber wo ich dann gemerkt habe, dass mir wirklich Leute nicht ehrlich gewesen sind mit mir und so oder gemeinte Freunde dich plötzlich hintergangen haben, da kommt wirklich alles an und das war für mich, nein, hey, ich will von dem, ich will nichts mehr wissen. Jetzt will ich einfach mal 2, 3, 4, 5 Monate, ich brauche Ruhe. Das ist aber, ich glaube, das ist ja dann im September passiert, weil es zu früh rausgekommen ist bei IB. Und im Oktober komme ich das Telefon aus Wien über. Das ist das zweite, das dritte Mal gewesen. Ich hatte dort sonst schon Angebot gehabt. Und fragen mich, ob ich zu Ihnen käme, als Geschäftsführer Sport, heisst es dort. Und da habe ich dann gesagt, nein, weil ich sehe für den Moment gar nicht in der Lage, das geht mir nicht so gut und ich muss wirklich zuerst überarbeiten. Und dann sagen sie, ja, es wäre erst auf den 1. Januar. Und dann sage ich, ja, dann können sie mich ja im November noch einmal anrufen, ob sie immer noch offen sind und vielleicht geht es mir bis dann besser.
Du hättest ja jetzt mit der Transsibirischen Eisenbahn weg können, siehst du?
Beispiel, genau, dann hätte ich es können machen. Und dann Mitte November rufen sie mir an und sagen, ja, sie wollen gleich jetzt schon mit mir reden. Ob ich bereit wäre für einen Eignungstest, Persönlichkeitstest. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann gesagt, ja, aber ich könnte den auch in der Schweiz machen. Und ich könnte Ihnen den zuschicken. Und dann habe ich gesagt, ja, darf ich nachher behalten. Weil das hat mich schon immer interessiert, was so Tests dann eigentlich würden aussagen. Ich habe gesagt, ja, klar, selbstverständlich. Und ich habe den Test gemacht, das ist unglaublich interessant.
Und was musst du da machen?
Ja, das ist, ich habe etwa 200 Fragen müssen beantworten. Und zwar hast du immer, 4 Antworten gehabt. Auf eine bestimmte Frage. Und du hast die Antworten müssen, gewichten. Was ist mir das Wichtigste? Oder was trifft am meisten zu? Und was am wenigsten? Und das sind zum Beispiel Sachen, tust du dich als liebenswert, sympathisch, guter Mensch?
Aufbrausend.
Und da hast du das Gefühl, nein, das sind dann nur positive Sachen. Und da hast du gedacht, ja gut, ich will eigentlich alle an erster Stelle, oder? Also ist dann noch schwierig, das irgendwo zu machen. Oder dann kommt, bist du gewalttätig, bist du jähzornig, bist du... Dann, nein, das wollte ich alles nicht sein. Und das musst du aber auch einstufen.
Aber du weißt ja genau bei so einem Eignungstest, du weißt ja haargenau, welche Antwort muss ich als erstes angeben, dass ich überhaupt in die Grenze komme.
Ja, los, aber du hast etwa 200-jährige Fragen
vor irgendein Stolper
ist, also, das ist, irgendwann kannst du einfach nicht mehr. Jedenfalls habe ich das gemacht und das war unglaublich aussagekräftig gewesen. Selbst für mich nicht alles nur positiv. Aber das staunst, also, da meinst du wirklich, da kennt dich jemand seit 20 Jahren, in- und auswendig.
Ich habe noch nie gehört, dass sich jemand für so einen Job also einen Test muss machen. Also im Fußball, du hast viel erlebt, aber
nein, ja, das ist müssen. Das. Die haben das wollen machen. Jedenfalls haben sie mich nach dem Test angerufen und gesagt, sie wollen, dass ich jetzt rüberkomme und sie wollen mit mir reden. Und meine Familie geht seit Jahren immer in der ersten Dezemberwoche nach Wien, weil mein Vater, seine Mutter ist Wienerin und das hat man immer so traditionell weitergehalten. Und da habe ich gesagt, hört, ich komme in der ersten Dezemberwoche mit auf Wien. Wir können dort miteinander reden. Und ja, dann bin ich eigentlich mit der Familie auf Wien, habe einfach kurz einen Abstecher ins Stadion gemacht zum Reden und bin wieder heim und am Montag rufen sie wieder an und sagen, nein, sie wollen jetzt das unbedingt machen und ich habe eigentlich immer noch nicht recht wollen. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich komme am Wochenende noch einmal vorbei mit ihnen reden. Und dann hat es auch wieder so etwas gegeben. Dann haben sie mich in ein Hotel gebucht, wo meine Grossmutter vor ihrem Tod hat sie noch einmal auf Wien. Und es gibt ja mehr als 2, 3 Hotels in Wien. Und man ist also mit ihr auf Wien, hat sie im Rollstuhl noch auf Wien gestossen. Ist kurz nach der Rückkehr ist sie dann auch gestorben. Und wir sind genau in dem Hotel gewesen, wo mich rapid einquartiert hat. Und das sind irgendwie für mich einmal so...
Also für dich ist klar gewesen, das ist ein Zeichen.
Das ist ein Zeichen, das muss jetzt sein. Und das war Mitte Dezember gewesen. Und ich bin gerade geblieben und habe gerade angefangen zu arbeiten.
Gut, es gibt schlimmere Städte zum Leben als Wien, aber ich glaube, das Fußballumfeld ist glaube ich, enorm heißblütig. Die Rivalität in der gleichen Stadt hier, du hast mal gesagt, Fans, wenn es nicht gut läuft, die kommen zu dir und können läuten. Die läuten durch, die wissen, wo der Sportchef wohnt. Also, ist das die Schweiz in Sachen Heissblütigkeit dort, wo man das Gefühl hat, die Super League ist schon hoch emotional, Kindergeburtstag.
Ja, es ist wirklich so.
Echt?
Also es ist, wobei man darf, das ist Wien, und Wien ist anders. Also, das sagen sie ja selber auch, aber ja, der Fußball in Wien wird wirklich, der wird gelebt, da wird mitgelebt.
Das ist, das nehmen wir hier in der Schweiz überhaupt nicht wahr.
Und zwar im Guten und im Schlechten, man muss das auch sehen. Ich meine, Rapid der auch, jeden Match fast 30'000 Zuschauer und das Stadion ist voll, oder? Und das ist eine Religion dort. Das ist, und du merkst auch, wie die Leute mitgehen. Das ist, du isst gratis, wenn du gewonnen hast, wenn du nachher in die Stadt gehst. Also das ist...
No, der Freddy.
Ja, das ist... so. Da gibt es den Getränkelieferant, wo der Spieler sagt, oder der Funktionär sagt, wenn er am Sonntag gönnt, oder am Wochenende gönnt, könnt ihr am Montag, könnt ihr ein Haras Bier oder Mineral, oder was auch immer wollt, gehen holen. Bei mir bringt das Bier nicht so viel, weil ich es nicht mehr trinken. Aber, das ist, oder da gibt es Läden, die angeschrieben sind, nur für Rapid-Fans. Also, das ist, und du weißt einfach so Bezirk, wo 13, das ist Favorit, und dort ist auch schon die Hei.
Gehst du wieder nicht,
ne? Gehst du nicht her. Weil da kommst du vor allem mit dem angeschriebenen Auto nicht mehr zurück. Und wenn du dann zwei, dreimal auch verlierst, eben, dann wird bei dir Nacht durch Terror gemacht oder Leute unten.
Gut, ist ja dir gleich, wo du nie mehr als zwei Stunden am Stück
schlafst. Bei mir spielt es keine Rolle. Oder eben auch Brühe am Auto verstechen und so Sachen. Also,
ah, wirklich
ist,
so?
Ja, ja, das ist ganz extrem.
Du bist ein Mensch, der uns hast erzählt, du regst nicht wahnsinnig schnell auf. Und du hast dich aber doch während dieser Zeit in Wien gefragt, wie habe ich mich jemals in der Schweiz ab Sachen aufregen können. Weil dort einfach alles... wird auch so medial viel mehr begleitet, wird drauf, wird gelobt, wird aber auch draufgehauen von den Medien. Es sind, glaube ich, viel mehr Journalisten bei jedem Training dabei, als wir sie super kennen.
Ja, es sind immer Journalisten dabei. Du hast jede Woche hast du zwei Pressekonferenzen. Das ist, ich muss sagen, es kommen ja immer noch, es gibt immer noch Tageszeitungen dort, die zweimal im Tag rauskommen.
Und, morgen um Abend.
Ja, und Rapid ist immer ein Thema. Also Rapid hat immer eine Seite drin. Und ich muss auch sagen, was ich aber dort erfahren habe, ist eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Journalisten. Da könnte man sich in der Schweiz über die auch ein bisschen als Vorbild nehmen. Also ich habe nie erlebt, man hat mir angerufen, man hat gesagt, du, der und der Bericht kommt. Das und das ist negativ. Willst du noch etwas dazu sagen?
Wir bringen es sowieso, aber wir geben der Gelegenheit, etwas zu sagen.
Habe ich bei jedem Artikel ist das so gekommen, muss ich wirklich sagen. In der Schweiz habe ich es für Teil ein bisschen anders erlebt. Da haben sie nach einem Artikel angerufen und gesagt, du, hast du es gesehen? Kannst du jetzt noch etwas dazu sagen? Das ist nur, dass man es noch weiter ziehen kann, oder? Also, nein, es ist wirklich immer die Zusammenarbeit, die ist gut gewesen. Was schwierig war für mich, ist, es ist ein Mitgliederverein. Also, die Fans haben dort wirklich auch einen Trainer abgeschossen. Wo ich immer gesagt habe, ich lasse mich von Medien nicht beeinflussen, ich lasse mich nicht von Fans beeinflussen. Also das habe ich müssen begraben. Das ist schon schwierig, wenn du so starker Mitgliederverein bist, wo so viel dann zu sagen hat und so lange Arme bis im Verein inne hat. Aber andererseits ist dort, du kannst dich nicht mehr aufregen im Restaurant, wenn halt vielleicht der Kaffee nicht gerade sofort kommt. Oder du ein bisschen länger musst warten, zahlen. Es geht ein bisschen. Man nimmt es anders und du merkst auch dir selber an. Du gehst völlig entspannter und, ja, es ist. Oder, meine, die Administration und das Stadion, die Sportadministration und das Stadion, das ist Osten und Westen von Wien. Du hast mit dem Auto, am Tag hast du eine Stunde, bis du die Stadt durchquert hast. Ich wollte in Bern oben wohnen, weil man es von Zürich aus und in Wien habe ich fast jeden Tag zwei Stunden im Auto verbracht, mit hin und her fahren, und es hätte dann gar nicht mehr gestört.
Es ist einfach Normalität. Es ist einfach normal. Der Trainer die Absicht zur Erklärung unterschrieben, dass du bleibst. 3 Jahre, ich glaube, ist im Raum gestanden. Also, und dann bist du, aber hast du aufgehört? Ist es Heimweh gewesen? GZ hat noch nicht gerufen gehabt, sonst hättest du es wahrscheinlich nicht gemacht, da reden wir auch noch darüber. Warum hast du den Battle hergeschmissen dort?
Nein, es war wirklich so gewesen, dass ich eigentlich gern geblieben wäre. Und ich bin fast 3 Jahre gewesen, wir haben eigentlich auch 3 Jahre noch einmal verlängert, per Handschlag. Das haben wir im Trainingslager gemacht. Darum war es noch nicht schriftlich gemacht gewesen. Und für mich war ja klar gewesen, ich wollte das. Ja, es passt mir und stimmt. Und dann ist aber der Februar gekommen, wo der Präsident einen familiären Schicksalsschlag hatte und zu mir kommt und sagt, los, ich werde aufhören. Ich muss jetzt für die Familie da sein. Ja, ich höre. Und das ist für mich irgendwo so 2-3 Wochen nach dem Abmachen für die Zukunft oder nach dem Fixen von der Zukunft, sagt er höre ich auf. Und er ist für mich unheimlich wichtig gewesen. Er war ein sehr guter Präsident gewesen. Michael Kramer hat mich sehr unterstützt, weil so einfach ist es als Schweiz nicht rüberzukommen. Und du hast dann schon alle Änderungen, die du hast einführen, die sind damit, ja, hat mir dann komisch geschaut und ist sich nicht sicher gewesen. Und ich habe bei ihm im Verwaltungsrat innen die Stützung gehabt. Und es ist dann eigentlich auch schnell klar geworden, wer der Nachfolger von ihm ist. Eine Person, die ich privat wirklich immer gut konnte. Aber an den Verwaltungsratssitzungen sind wir immer aneinander geraten, weil er den Fußball so völlig anders gesehen hat oder die Arbeit anders hätte wollen haben oder sich nicht können identifizieren so wie ich gearbeitet habe. Für ihn die Fußballer, die Trainer einfach müssen funktionieren. Und immer sind es dazwischen ihnen zu viele Streicheleinheiten. Sie haben genau gewusst, wenn der Präsident wird, dann passiert es mir das Gleiche, wie bei Zürich passiert ist, bei IB passiert ist. Und das wollte ich jetzt einfach nicht mehr. Das wollte ich nicht schon wieder. Und ich habe da so einen guten, grossen, bekannten Kreis, was mir wohl ist. Ich wollte da in Frieden gehen. Und habe dann lange überlegt und bin erst im April zu Michael Kramer und habe gesagt, los, ich will im Sommer aufhören. Das geht nicht, das kommt nicht gut. Und wir haben einen wunderbaren Schluss gemacht, so wie es der eigene Bibel hätte ich können vorstellen. Wir haben miteinander meinen Nachfolger gesucht. Wir haben den im Mai eingestellt. Wir haben den Juni noch miteinander gearbeitet. Und ich bin Ende Juni gegangen. Und wir haben heute noch ein gutes Verhältnis. Und ich teile mich mit dem Sportchef aus, mit dem ehemaligen Präsidenten und habe immer noch die Kontakte. Und ist super gelaufen und gut gelaufen.
Dann die vorläufig letzte Station. Man hat das Gefühl, der Kreis hat sich geschlossen. Du bist mit dem Grasshopper Club Zürich hast, wieder übernommen. Ein komplett anderer Verein als Anfang der 90er Jahre natürlich hast angetroffen. Nicht mehr zuständig für den Sport oder nicht primär zuständig für den Sport, sondern als Geschäftsführer, wo man bei der Anstellung hat gesehen hat, nein, der kann das. Es ist ihm bewusst, dass er nicht für die Mannschaft primär zuständig ist, sondern das grosse Ganze, den Dampf wieder muss zum Laufen bringen. Hast du dich schwer da, nicht mehr so nach bei den Spielen zu sein, nicht mehr so in der Kabine können zu sein, sondern eben alles. Du hast ja dann als Geschäftsführer, Ticketing, Merchandise, alles hast du unter dir.
Nein, weil es eine klare Ansage war und weil die Leute ehrlich waren zu mir. Das muss ich also wirklich sagen, Zentralvorstand mit dem Herrn Eiten, aber auch vor allem Andras Gurovic, der dort als Vizepräsident zuständig war, die haben mir klare Weine geschenkt. Die haben gesagt, los, es ist ein riesiger Chaos da aussen. Man muss zuerst aufräumen, man muss die Finanzen in den Griff bekommen. Und wir wissen nicht, man könnte ihren 10-Jahres-Vertrag vorlegen, aber wir wissen nicht, was im nächsten Sommer passiert, weil wir müssen verkaufen. Innerhalb der nächsten paar Monate, sonst wird es GC nicht mehr geben. Ganz klare Ansage, auch mit dem Dings, los, auf die Mannschaft musst du zuerst überhaupt nicht schauen, weil wir müssen zuerst die Finanzen im Griff bekommen. Also habe ich gewusst, auf was dass ich mich einlasse. Und ich habe das aber, hat mich wirklich unglaublich gereizt, muss ich sagen. Und ich habe mich auch in der Lage gefühlt, ich habe gedacht, du, ich will schauen, ob ich so etwas noch herbringe.
Aber wenn du nicht schon mal bei GC wärst gewesen, hättest du es denn noch gemacht?
Ja, klar ist das ein grosser Ausschlag gewesen, und vor allem auch, weil es der Verein war, wo ich zuerst hatte, wo durch ihn bin ich zum Fußball gekommen. Aber nein, die Aufgabe hat mich schon auch gereizt. Das ist eine Herausforderung, wenn sie dir sagen, was da wirklich los ist und zum sehen, ob du das herbringst oder nicht.
Und in Bern hast du eine ähnliche Situation gemeistert.
Ja, darum sage ich, ich wollte schauen, bringe ich das noch einmal her oder bringe ich nicht. Und ist mir eigentlich völlig gleich gewesen damals, was im Sommer drauf passiert. Sie haben mir auch gesagt, wir könnten aber nichts zahlen, wir haben kein Budget mehr. Das ist mir so gleich gewesen. Ich wollte einfach arbeiten und ich wollte das machen. Und dann hast du dort angefangen und bist auf viele gute, junge Leute gestossen. Und auch eigentlich von einer talentierten Mannschaft, talentierte Nachwuchsspieler. Und dann dort hast du plötzlich wieder Freude angefangen zu entwickeln. Relativ schnell. Im Dezember hast du schon gewusst, Chinesen unterschreiben einen Vorvertrag. Im Januar hast du schon gewusst, dass für dich selber wird das weniger gut kommen, weil dort auch fange ich wieder an anlegen. Ich hätte im Dezember schon müssen Uli Forte entlassen. Habe ich gesagt, mache ich sicher nicht. Ich hätte müssen Stürmer von ihnen oder Spieler von ihnen nehmen. Sie haben 3-4 Spieler hergestellt, die aber nicht in die Mannschaft gepasst haben und darum haben mich dagegen gewehrt. Also, auch dort überlegst du dir, setzt du dich jetzt mit diesen Neuen gerade ins Boot rein, aber dann machst du nichts Gutes für den Club eigentlich, aber vielleicht für dich. Oder du machst es so, wie du eigentlich das Gefühl hast, müsstest du es machen, aber dann hast du halt dafür einen schweren Stand mit den Neuen. Und ja.
Also da ist dir klar gewesen, wenn du dich so positionierst, gegen einen Rauschmiss von einem Trainer, gegen Spieler, die sie installieren wollen, wenn du querschiessest, dir klar gewesen, das kostet dir den Job?
Ich habe im Januar am Andrasch gesagt, los, ich werde das nicht überleben. Die Chinesen werden nie und nimmer mit mir zusammenarbeiten. Der Andrasch hat mir gesagt, hundertprozentig nicht. Nein, ganz sicher nicht. Er hat mit ihnen geredet und die wählen und das sei gut und mein Weg weitergehen. Und er hat auch an das geglaubt. Also hat mir nicht einfach irgendetwas vorgeworfen. Vorgemacht. Vorgemacht. Und hat auch für ihn der grösste Schock gewesen, wo dann von einem Tag auf den anderen sagen, der Bickel hat dann gerade das Büro räumen. Ich bin darauf vorbereitet gewesen und habe es eigentlich immer gewusst. Und er hat es wirklich bis zum Schluss nicht wollen glauben.
Reden wir zum Abschluss von dem zweiten Teil noch über den Job vom Sportchef. Was ist denn ein guter Sportchef?
Eben genau das, was du nicht in der Schule lehrst oder am Bürotisch lehrst und was kein Handbuch dafür gibt. Weil glaub mir, es ist völlig anders, ob du in Zürich, in Bern oder in Wien Sportchef bist. Es ist ein Ticket jede Region anders. In Bern zum Beispiel musst du auch mit den Einwohnern dort, mit den Einheimischen. Du musst dich dort, das ist wichtig, dass du dich mit denen auseinandersetzt.
Dass du ja zeigst, oder? Dass du die Stadt gehst und die zeigst. Und
wenn man jetzt sagt, was hat denn das mit dem Sportchef oder mit dem Fußball zu tun, dann ist, los, wenn Spieler einfach sich in der Stadt bewegen und wie die wahrgenommen werden und wie die aufgenommen werden, das gehört auch wieder zum Teil von Leistungen, die nachher auf dem Platz kommen. Und für das musst du auch das Volk wieder ein bisschen kennen und was ist dort gut und was machst und was nicht machst. In Zürich ist ganz anders. Das ist nicht negativ gemeint, aber oberflächlicher, oder? Und in Wien musst du den Frust abholen, dort musst du dich herstellen und dann musst du hören, dass sie das Ventil ablassen können. Aber das ist jetzt nicht nur schon die direkte Arbeit, es ist ja dann auch, wenn du Sportchef bist und einen Trainer, einen Schellibaum hast oder einen Favre hast oder einen Chaland hast, die sind so weit auseinander. Ich kann doch nicht als Sportchef im Schellibaum gleich ticken wie beim Favre. Das ist unmöglich. Ich habe beim Schellibaum nimmst du die Emotionen zurück, bist du mehr hinten im Hintergrund, sonst würde sie ja explodieren.
Beim Chaland auch?
Beim
Favre aber wahrscheinlich nicht.
Musst du vorstehen. Da musst du, das ist, also es gibt nicht das Handbuch, wie du jetzt das funktioniert so nicht. Und so ist auch, Spieler sind natürlich, wie ist der Verwaltungsrat, wie ist der zusammengesetzt, wie viel Einfluss nehmen sie, wo musst du dich dort einbringen, du musst ein Chamäleon sein, du musst bereit sein, mal vorzustehen, es dürfte aber auch nichts ausmachen, hinterher zu stehen, du musst beweglich bleiben und das Handbuch für das gibt es nicht.
Wie viel 100 oder 1000, wie viele Spielerverträge hast du in deinem Leben auch umgeschrieben?
Ja, nie.
Unzählige?
Ja, es sind gut die ersten 3-4 Jahre bei GC habe ich noch nicht unterschrieben, nachher 25 Jahre. Pro Jahr machst du sicher etwa 10. Da kannst du ja, kommt man auf eine gute Zahl.
In Sachen Transfers hat der ehemalige Spieler, nämlich der Marco Schönbächler, eine Frage an dich.
Hat es in der Vergangenheit, wo du Sportchef gewesen bist, egal welcher Club, einen Spieler gegeben, also wo du in Verhandlungen gewesen bist, wo nicht geklappt hat, ihn zu holen, wo du im Nachhinein bereut hast, dass ihm ja, die 5 Franken dann nicht gegeben hast oder das, was er verlangt hat, wo du nachher wirklich bereut hast, dass der Spieler nicht bei dir war, in deinem Club.
Hat diese Frage irgendeinen Hintergrund mit sich selber?
Das glaube ich dort. Und mit dem habe ich zwar sehr, sehr harte Auseinandersetzungen gehabt, bei den Verträgen, das muss ich wirklich sagen.
Er ist ja eine Legende.
Ja, und nein, das ist schön wie so. Das schön ist einfach gut. Und das ist auch für eine Mannschaft gut. Und ich hätte ihm noch einmal, es tut mir so leid für ihn, ich hätte ihm so fest einen anderen Abgang gewünscht gehabt. Bereut im Grunde genommen nicht. Es gibt aber Sachen, in der ersten Zeit habe ich mir mal einen Ordner gemacht, was für Spieler, dass ich alles nicht genommen habe. Weil ich wollte schauen, wo mache ich mal einen Fehler
und wo du es nicht. Für das Schlechte hast du befunden, oder?
Ja, ich kann sagen, am meisten auf dem Magen, lang ist mir der Chipperfield gelegen. Den habe ich wirklich nicht genommen. Und der ist dann zum FC Basel und hat eine sehr gute
nicht so eine schlechte Karriere gemacht.
Eine schlechte Karriere gemacht. Aber das andere, Vertragsverhandlungen scheitern, ist mir höchstens bei Vertragsverlängerungen passiert. Weil so viel habe ich immer im Vorfeld abgeklärt, dass finanziell in etwa im gleichen Rahmen redest und dass du nicht auf Überraschungen kommst, wenn sie dann her sitzen. Also darum, neue Verpflichtungen, die du willst und die dazu gesagt haben, die haben immer geklappt.
Also gibt es keinen, den er jetzt meint, oder den er die Frage stellt, gibt es keinen, der aufgrund von ein paar Franken, ein paar hundert Franken, du hast müssen sagen, nein, dann geht es nicht. Sind doch, die Leitplanken, oder hat es
das gegeben? Die Leitplanken hast du wirklich gehabt, du hast dich immer können dort drinnen bewegen. Aber es hat natürlich dann Vertragsverlängerungen, sind dann nicht bei dir einfach gescheitert, weil die Spieler ganz andere Forderungen gehabt haben. Und dort habe ich es aber auch nie bereut, weil ich genau gewusst habe, der ist nicht zufrieden mit dem Vertrag, den wir anbieten können. Und der kommt dort und dort wirklich mehr über. Und den kannst du jetzt nicht überschnurren, das bringt nichts. Und das beste Beispiel ist, das kann ich noch schnell sagen, das ist eine schöne Geschichte, Julian Filipescu haben wir beim FC Zürich behalten. 2006 Vertragauslauf. Wäre ich ausgelaufen.
Als Meister.
Wochenlang. Ja, monatelang verhandelt. Er hat noch ein bisschen mehr wollen, als er schon gehabt hat. Wir haben am Ende ein bisschen weniger wollen geben, weil so körperlich hat er schon langsam das Alter gehabt, ein bisschen nachgegeben. Jedenfalls 2 Tage vor dem Basel-Spiel haben wir uns können einigen. Und wir haben gesagt, am Montag nach dem Basel-Match unterschreiben wir die Vertragsverlängerung. Und nach dem Spiel, wo der Filipescu entscheidend ist, Goalschuss, kommt er zu mir und sagt, er kostet jetzt am Montag das Doppelte. Und ich habe gemeint, der möchte jetzt einen Scherz mit mir. Oder? Und dann kommt das am Montag und sagt, du, ich habe Zürich nach x Jahren zum Meister geschossen. Ich weiss, was ich jetzt wert bin. Ich will es doppelt.
Ah, nicht, weil er ein anderes Angebot
hatte? Nein, sondern einfach, zeige mir halt, den Termin verpasst.
Und er hat sich über das Wochenende Gedanken gemacht, ja, und jetzt kostet es doppelt.
Ich habe ja gesagt, ich habe heute immer noch jemanden Kontakt mit ihm und ich schätze ihn sehr. Und er hat das wirklich so gemeint und ist überzeugt, das hat er jetzt seinen Wert und der wollte ihm das gar nicht nehmen. Aber dann habe ich ihm gesagt, du, Julian, das ist unmöglich, können wir gar nicht machen. Dann musst du den Verein wechseln. Und so hat man sich dann auch getrennt und hat aber bis heute können den Frieden und die Kollegialität aufrechterhalten.
Apropos Frieden, du bist als E-Mail-Esu von Bern 2016 betitelt worden. Im Winter war das. Es ist um Sekou Sanogo gegangen, der nach Deutschland wollte wechseln. Ich weiß gar nicht, noch mit Fax oder mit E-Mail.
Also im Grunde genommen ist es mit E-Mail gelaufen, aber die Deutschen haben nachher von einem Fax geredet.
Genau, darum, aber sie hat ihn betitelt als E-Mail. Also was genau ist dort schief gelaufen?
Ja, dort muss der Sekou Sanogo leid tun. Da muss man vielleicht auch noch schnell ein bisschen erklären. Wo wir ihn von Thun geholt haben, haben wir schon gewusst, dass er ein Knorpelproblem hat, ein Knie innen. Seit Kind noch nie Beschwerden gehabt mit dem. Aber wenn du zum Test kommst und das siehst, dann sagt dir jeder Arzt, den darfst du nicht nehmen. Weil das gibt schnell Arthrose und der schaut nicht mehr so lange. Aber wir haben natürlich gekannt von Thun her, wir haben ein offenes Verhältnis gehabt, ich mit dem Andi Gerber gut darüber können reden, für uns ist es kein Problem gewesen, wir haben ihn geholt. Jedenfalls wollte er dann Hamburg verpflichten. Alles schon klar. Er geht am Montagmorgen auf Hamburg hoch, geht zuerst im Medizintest und die sehen seine Knie. Und wir haben abgemacht, Nachmittag um zwei, die letzten Details noch auszuhandeln. Wir haben schon übers Wochenende, habe ich mit Peter Knebel zusammen schon eigentlich den grossen Rahmen gesteckt gehabt. Und das hätte am Montag Nachmittag schnell können abgeschlossen werden. Dann kommt kein Telefon aus Hamburg. Und dann, weil du ja jemanden, die vielleicht noch jemanden kennst, habe ich dann gehört, hätten sie kurzfristig noch den Inler, Gökhan Inler kontaktiert, eine Bärchemie. Weil jetzt sind die unsicher gewesen, weil die vom Arzt den Bericht bekommen haben, hey, passet da bei dem Knie auf. Jetzt haben die Verhandlungen auf Eis gelegt, zwischen 2 und 4, und haben in dieser Zeit mit dem Inler verhandelt, sind sich aber nicht einig geworden. Dann haben sie nach den 4 erst wieder mit dem Seku angefangen, Details zu machen. Und nachher, bis am 7. oder am 8. hätte der Fax, wie sie sagen, aber es war natürlich Mail schon lange gewesen, hätte das mit uns noch müssen klar sein. Und die haben eine Stunde vorher, haben sie dann endlich angerufen. Mit dem Seko haben wir natürlich einmal Kontakt gehabt, darum haben wir gewusst, was abläuft. Und dann hätte es plötzlich müssen schnell gehen. Und du hast gespürt, dass die anderen immer noch die grosse Unsicherheit haben. Und unser Fax ist raus, ich sage jetzt 54 oder so, und sie sagen, Fax, ich bin immer noch beim Fax, und sie sagen, er sei 04 angekommen. Und dort hat es eine Deadline gegeben, bis dann und dann muss dort sein, sonst wird er nicht qualifiziert vom Fußballverband her. Ich denke, dort ist man bis zum Schluss hin und her gefallen, sollte man es machen, sollte man es nicht machen.
Sind sie hin und her gefallen oder hin und her geschwankt oder haben sie einfach euch dumm dastehen?
Nein, sie haben uns dumm dastehen lassen.
Also nicht der Transfer, da, also nicht sie, die sind, die sagen, wir nehmen ihn nicht, sondern die
zu Bern haben es nicht gut gemacht. Sie sind sich einfach nicht mehr sicher gewesen und sie haben den Spieler nicht vor den Kopf stossen und haben dann einfach ein anderes Problem in den Vordergrund gestellt. Und das ist nicht darum gegangen, um uns oder mich dumm herzustellen. Ich habe mit dem Peter Knebel immer wieder Kontakt gehabt und das war kein Thema gewesen. Ich habe das verstanden von ihnen als Club her, dass sie so umfahren. Das gibt es halt auch.
Du bist immer ein Sportchef gewesen oder bist ein Sportchef, der auf der Bank hockt, bei den Spielern hockt, bei der Mannschaft hockt. Wo schon Speicher zum Beispiel hockt oben auf der Tribüne. Was spricht dafür, dass man auf der Bank ist? Weil der Einfluss auf die Mannschaft überlässt ja sicher dem Trainer.
Ja, klar. Also, ich habe auch noch nie in eine Aufstellung oder so etwas reingeredet. Das habe ich damals bei mir mit dem Schelli so abgemacht. Schellibaum, sein Wunsch gewesen. Gut, da sind natürlich noch keine Leute rum, der Nazi B. Und ich habe dann irgendwo mich auch dort gefunden. Das heisst, meine Arbeit hat ihn so gefunden. Ich habe vorher gesagt, ich kann unheimlich viel lernen, beobachten und Schlüsse ziehen aus Teamsitzungen raus, wenn du es von der Bank mitbekommst. Du spürst schnell, was ist zwischen, wo gibt es Spannungen zwischen den Spielern, wo ist mit Trainern nicht gut. Ich sage dir, bei einem Goal, ich schaue, das ist immer noch automatisch.
Was die Sackspieler machen, gell?
Was machen die? Wer jubelt? Und du kannst auf das nachher so viel einflüssen lassen, in Gesprächen oder Spielen, die du dann holst.
Wenn einer nicht jubelt, sagt er das sagen, was?
Du merkst, dass er eine Unzufriedenheit da ist, ja völlig klar. Oder sich vielleicht merkt dem Spielen, was das Goal gemacht hat, nicht freuen. Also hunderte Sachen spürst du sofort, kannst du daraus herauslesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, heute könnte ich mir fast nicht vorstellen, den Job anders zu machen. Weil ich hole mir dort wirklich mein Gefühl ab, wie ich mit der Mannschaft oder wie ich mit dem Trainer oder mit Staffmitgliedern muss umgehen und wo ist jetzt wichtig, dass du redest oder nicht redest. Und so hast du Gefühle draussen und ich erhoffe mir so, schneller zu merken und einzugreifen, wenn ich sehe, dass irgendwo ein Problem gibt.
Also weil dort die Wahrheit ins Licht kommt und nicht das, was genau. In dem Training oder wenn ein Spieler zu dir ins Büro kommt und verlängern will. Logischerweise ist alles gut.
Du kannst dich in den Emotionen nicht verändern. Und wenn du beobachtest, wie in einem hochemotionellen Spiel ein Trainer, ein Physio, ein Materialwart, ein Ersatzspieler, die Spieler auf dem Feld sich verhalten, das ist wie ein Spiegel, wo du kannst, oder wie ein Buch, das du kannst gerade rauslesen kannst.
Also nicht aus dem Grund, dass man nur Prämie bekommt, wenn man auf der Bank hockt. Es gibt Prämie als Sportchef, wenn man auf der Tribüne ist.
Ja, ich kann gerade schnell den noch nehmen. Spielprämie habe ich nie gehabt. Ich habe Siegprämie gehabt für Meister oder Cup oder Europacup oder diese Sachen, ja.
Apropos auf der Bank hocken, Spiel, Spielschluss. Wir haben weitere Fragen dir. Und zwar ist natürlich der Mann, der nicht da fehlen darf. Hast du eine Ahnung, welcher Mann noch eine Frage stellen muss?
Der Mann, der nicht... Ja, der...
Buchprojekt.
Der Beat Schlatter in dem Fall, ja.
Lassen wir rein.
Salut Freddy, ich bin's, Beat Schlatter. Du, was ich dich schon lange mal fragen wollte, wenn du mich am Schluss von einem Spiel eine Mannschaft gewonnen hat, tun sich doch immer alle Spieler umarmen. Aber nie den Spieler den Goalie umarmen. Ist das wahr? Ist der Grund, tun sie den mich nicht umarmen, weil der Goalie am Schluss vom Spiel so stinkt?
Das ist mir so noch nie aufgefallen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der Goalie am meisten stinkt. Der säckelt ja am wenigsten.
Das ist jetzt natürlich, ich kenne die Frage von ihm. Oder ich kann mir vorstellen, wieso das die Frage kam. Und das ist wunderbar und das ist typisch Beat. Wir haben schöne Gespräche untereinander, wo du einfach aufheitert oder wo du andere Gedanken gibst, wo du in eine andere Welt hineinkommst. Und das letzte Mal sagte mir tatsächlich, du, Goalie. Dann sage ich, ja, den würde ich auch nicht umarmen. Dann sage ich, was, wieso nicht? Dann sage ich, ja, hey, weißt du, was da passiert, wenn der gerade vor der Fankurve steht? Ich weiss, wenn das Becherli aber rührt, was in diesen Becherli innen ist. Und wenn ich das weiss, dann weiss das der Mitspieler auch. Und der will der sich nicht um. Und das hätte er nicht können glauben. Das hätte er nicht wollen in den Kopf hinein. Und jetzt kommt jedes Mal, du, sag mir jetzt ehrlich, wieso stinkt jetzt der wirklich? Dann sag ich, ja, wegen der Becherli.
Wegen der Bierbecher und all das Zeug, oben abkommt. Wie verändert sich echt der Job vom Sportchef in der Zukunft? Verändert er sich? Beim Trainer sagt man immer, das People-Business wird immer wichtiger. Der Trainer wird zum HR-Mensch. Er muss alle Belohnungen behalten. Ändert sich der in Bezug auf den Sportchef auch so viel, wie sich der Trainerjob verändert?
Ja, klar. Und es ist ganz einfach zu sagen, wir zwei werden jedes Jahr ein Jahr älter. Aber die Mannschaft ist immer gleich alt.
Oder jünger. Oder, je nachdem, was werden... Oder,
es
kommen immer jüngere Spieler, die Super League spielen.
Die Differenz wird immer grösser. Natürlich, klar, der wird noch ein bisschen jünger, ja, so wie du auch meinst. Aber das verlangt auch von dir, stell dir vor, ich kann unmöglich heute vor einer Mannschaft herstehen, wie du vielleicht noch beim FC Zürich hergestanden bist. Oder bei IB. Die Spieler würden dich nicht mehr ernst nehmen. Das ist, du hast auch früher, wenn du GC oder Zürich Trainer am Spieler gesagt hast, bist auf der Bank, bist auf der Tribüne, ist das fertig gewesen und der ist auf der Tribüne oder auf der Bank. Ja, dann ist dann die Zeit gekommen, wo der Spieler die Begründung hat wollen und sonst ist er gerade zum Sportchef und dann hast du als Sportchef etwas müssen sagen und sonst ist am anderen Tag der Berater drinnen gesessen. Das meine ich nicht negativ. Im Gegenteil, die Spieler, sie trauen sich viel mehr, sie befassen sich viel mehr mit Sachen. Und du musst mit der Zeit, du musst mit dieser Generation gehen, weil sonst verlierst du den Faden und dann weißt du auch nicht mehr, was du machen musst und wo du kannst helfen. Also du musst dich da drinnen schon bewegen. Und ich denke, gerade für die Trainer ist es etwas ganz schwierig, wo 20 Jahre Erfolg haben und auf ihrer Linie weiterfahren wollen, aber nicht merken, dass eigentlich Generationen überschritten haben und sie dort gar nicht mehr so ankommen, um es überhaupt gut können führen oder nicht führen.
Was machst du, wenn Spieler mit dem Trainer nicht zufrieden sind? Da gibt es immer eine Handvoll von Spieler, manchmal sogar Stammspieler, und sie direkt bei dir ins Büro kommen?
Ich versuche eigentlich mit allen Spielern immer zu reden, über alles zu reden, vor allem über das Privat zu reden. Kann man aber schon angenommen, dass ich nur noch mit dem Spielerrat oder mit dem Captain Sachen jetzt, wenn es um ein Trainer geht. Weil das ist nicht gut, wenn das rumverzählt wird. Und das machst du auch nur dann, wenn du wirklich merkst, jetzt jetzt geht es wirklich fast nicht mehr. Jetzt brauche ich irgendwo andere Informationen oder ein besseres Gefühl noch. Und dann holst du einen Captain, oder der Captain kommt auch mal zu dir, wenn er Vertrauen hat. Oder halt der Spielerrat zu dir. Aber sicher nie der ganze Mannschaft drinnen. Und das sind aber immer die Momente, wo du genau weißt, jetzt wird es ganz, ganz schwierig, dass du da überhaupt etwas retten kannst.
Es hat Gerüchte gegeben, über einen Nazi-Job haben wir geredet, warum es das nicht könnte klappen haben. Es hat Gerüchte gegeben, Hannover 96 mal. Es hat Gerüchte gegeben, Servette, wo beide mal bist, glaube ich, im Rennen gewesen. Ist etwas dran? Es waren nur Gerüchte gewesen. Woran ist es gescheitert, wenn es nicht ist zustande gekommen?
Nein, es sind nicht nur Gerüchte gewesen. Das ist, gerade bei diesen zwei kurz eigentlich vor Vertragsabschluss, gestanden, wo dann auch schwierig war, das zu verarbeiten. Und ich hatte ein paar solche Fälle in den letzten anderthalb Jahren. In Nürnberg hatte ich eigentlich das Gefühl, ich warte jetzt aufs Telefon, wenn ich kann unterschreiben kann. Und es ist halt dann immer etwas dazwischen gekommen. Bei Servette war es so gewesen, dass, das verstehe ich ja sogar noch, dass der Senderos sich dann plötzlich gemeldet hat. Das ist ein Genfer Kind, der gehört zu Servette. Und gesagt, er will den Einstieg. Und Servette ist dann natürlich auch mit dem Präsidenten, mit dem Besnard, der noch befreundet ist, mit dem Vater Sender. Das ist halt dann auch schwierig gewesen. Und das musst du aber auch nachvollziehen. Das ist dann Hannover, ja, Hannover ist das dritte Mal gewesen. Wieso wieder nicht? Und dort, eigentlich auch bis zum Schluss, habe ich dann gewusst, dass wir noch das Zweite im Rennen sind. Und die Antwort war dann, das war ein Hammer. Ich weiss nicht, ob sie stimmt oder ob sie als Vorwand hergenommen worden ist. Aber Martin Kind hat mir nachher gesagt, ja, sie hätten nicht gewusst, was machen. Sie hätten sich jetzt einfach für die Jünger entschieden. Also das sind dann auch noch, ja.
Und noch speziell.
Speziell. Nürnberg hat sich an dem Tag, wo man eigentlich mit mir das Datum hat wollen machen, zum Unterschreiben, hat sich der Häkchen gemeldet, natürlich eine Legende in Nürnberg, und wo dann die ganze Presse und die Fans gerade darauf eingestiegen sind. Und ich muss wirklich, also nein, ich klage nicht, ich bin gesund, es geht mir gut, ich kann es gut. Aber es ist schwierig, wenn anderthalb Jahre eigentlich immer und immer und immer überall ein bisschen dran bist.
Und nachdran, also so wie du erzählst, ja. Nachdran, nicht vor Sondierungsgespräch, ja. Sondern vor Unterschrift. Ja.
Und das bessere Ende bleibt einfach nie bei dir.
Der Kuno hat mal gesungen, irgendwann ist das Glück heim. Ja, genau. Im Fall von IB hat es natürlich gestimmt, aber man muss immer daran glauben. Glaubst du noch daran? Bist du bereit, Sportchef zu sein, Geschäftsführer zu sein? Also den Willen hast du noch nicht verloren. Du glaubst noch daran, dass das Glück dich wiederfindet?
Ich kämpfe daran, dass ich den Glauben nicht verliere. Da schaut natürlich das Umfeld auch immer zu mir. Aber ich will da unbedingt. Ich muss wirklich sagen, weil nur eins, wenn du so lange dabei bist und so müsstest aufhören, wie ich es jetzt bei GC erlebt habe, das macht mir irgendwie wie die letzten 30 Jahre kaputt. Ich will nicht so, nicht für die Öffentlichkeit, nicht für das Ansehen oder so etwas, sondern für dich persönlich. Ich will nicht so aufhören. Und das spielt mir auch keine Rolle, ob es jetzt erste, zweite, dritte Liga ist, was für Aussichten das du hast. Aber ich will mal mit einem guten Gefühl im Fußball können aufhören.
Aber die schönste wäre Superliga, oder?
Ja, klar, und schönste wäre auch zu Mettmisstädten bleiben, und völlig logisch. Aber die Ansprüche, die habe ich nicht einmal mehr. Ich wollte nur einen guten Abschluss für ein gutes Gefühl für mich, weil die 30 Jahre hat mir so viel gegeben, geschenkt, prägt, dass du halt mit etwas Gutes aufhören
musst. Je länger man weg ist vom Fenster, kann man mir vorstellen, gerade man selbst mit deinem Namen ein bisschen vergessen hat.
Ja, das musst du bewusst sein, und da musst du dir auch nichts vormachen. Und das merkst du natürlich schon mit jedem Monat. Ich tue jetzt nicht, dass es überheblich tönt, aber ich sage jetzt, bis vor einem Jahr, wenn du dir angerufen hast, hast du immer gewusst, du bist in der ersten fünf innen. Darum ist es auch oftmals natürlich ganz näher dazu gewesen. Und irgendwann merkst du, jetzt bist du plötzlich auf dieser Kandidatenliste. Du bist nicht mehr in der ersten fünf innen, sondern irgendwo zwischen 6 und 15. Ja, es macht es dann immer schwieriger. Und mit dem musst du dich auseinandersetzen. Und das musst du auch so akzeptieren und annehmen. Und musst dann nichts vormachen. Es ist einfach so. Vor allem, wenn du im Ausland auch noch immer zu Gesprächen bist.
Du bist offen. Setzt dir irgendwann durch einen zeitlichen Horizont, wo du sagst, in dieser Zeit muss es klappen und sonst höre ich dich auf. Ich meine, du bist noch längst nicht im Alter, um sich zur Ruhe zu setzen.
Muss ich vor allem wirklich aus wirtschaftlichen Gründen, ich muss wieder arbeiten, also ganz klar. Fühle mich noch viel zu jung, zum nicht zu arbeiten. Und ich glaube aber, das Problem ist, dort bin ich nicht ganz ehrlich zu mir. Ich habe mir einmal gesagt, ja, im letzten Sommer, wenn es bis dann nicht ist, dann muss ich sonst weiter schauen. Und dann habe ich gesagt, ja, nein, bis im Winter warte ich noch. Und jetzt haben wir Winter oder bald Winter. Und jetzt sage ich, ja komm, letzte Frist, nächsten Sommer. Eigentlich ist mir völlig bewusst, dass ich irgendwann jetzt einen Strich muss machen, dass das nicht mehr so lange gehen kann.
Musst du einen Strich machen? Martin Andermatt ist jetzt unglaublich lang ohne Trainerjob gewesen. 5-6 Jahre, jetzt ist er beim FC Schaffhausen. Musst du eine Deadline geben? Musst du den Druck selber machen?
Ja, noch eins. Ich muss das auch aus wirtschaftlichen Gründen. Und ich muss das auch.
Gut, das heisst nicht, dass du zwischendurch vielleicht etwas anderes machst.
Ja, aber ich glaube, das ist dann als Sportchef schon noch ein bisschen schwieriger, wieder zurückkommen, wenn du mal weg bist. Ist vielleicht ein bisschen einfacher für einen Trainer. Also, wo Martin nicht,
wo nicht das Netzwerk musst haben.
Genau, das ist vielleicht schon noch etwas anderes. Weil für mich ist auch klar, wenn ich jetzt vom Fußball weggehe, glaube ich nicht unbedingt daran, dass noch einmal dann etwas käme. Oder es müsste eigentlich, ja, es müsste jetzt passieren. Und das wünschte ich mir auch. Bin aber sicher nicht so naiv, dass ich mich mit nichts anderem beschäftige. Also,
was wäre eine Option? Buchautor, das Buch hast du schon geladen. Ja, das wird also, ein Kassenschlager, das ist auch noch klar. Nein.
Journalismus ist klar, das wäre wieder ein bisschen zurück. Ich muss auch, ja, das gefällt mir auch. Das muss ich wirklich sagen. Dort hast du auch sogar Vorstellungen von Fernsehsendungen. Also, weißt, Musik und Gäste, könntest du heute Musik und Sport machen oder irgend. Nein, das sind jetzt so Träumereien, aber das gibt ja hunderte von Sachen. Also im Journalismus sehe ich das ganz sicher auch. Berater gibt es immer wieder Möglichkeiten, habe mich immer ein bisschen dagegen gewehrt. Gastronomie, Tourismus sind sicher auch Sachen, die mich interessieren würden.
Management von Künstlern, du bist in dieser Welt auch ein bisschen daheim. Wäre das vielleicht etwas oder ist das noch brotloser?
Nein, das ist sogar immer wieder ein Thema und das weiß man vielleicht sogar nicht, aber ich habe in jungen Jahren das auch mal ein bisschen probiert. Ich habe so, das ist zwar ein bisschen geblufft und der Betrieb hat mir gesagt, ich sei der erste Manager von Schmirinskis gewesen, was natürlich nicht so stimmt. Sie sind einfach in der gleichen Gegend aufgewachsen und man hat da hinten halt aufeinander ein bisschen am Anfang geschaut. Aber der Leonard habe ich natürlich wirklich mal gehabt und habe es schon früher eigentlich gemacht und es hat mir immer Freude gemacht, Künstler, Sportler zu betreuen. Aber ja, ist sicher eine Option. Aber ich glaube, die ist trotzdem, wird immer noch ein bisschen weggeschoben. Es ist ein bisschen ein heikles Thema zwischen mir und der Regula auch.
Wegen?
Ja, weil sie hat ein Management.
Das ist gut. Ich nehme es gut.
Das muss sie entscheiden. Aber da bin ich überzeugt, dass sie so zufrieden ist. Sonst würde sie, dort ist sie genug klar, dass sie dann sonst auch gerade Schritt weiter würd gehen. Und sowieso, da können wir leben ja unglaublich gut damit, dass wir so in zwei Welten sind und einander nicht so in den Weg kommen. Auch wenn wir natürlich einen bekannten Kreis haben, wo überschneidet. Wenn ich dann wieder näher zu ihr hergehen oder eben vielleicht sogar etwas für sie würde machen, dann kann natürlich auch die Beziehung darunter leiden und ist denn das der Preis wert? Das ist dann die andere Frage.
Und bevor es so weit kommt, dass du das Management machst, musst du lernen kochen. Und du musst frühzeitig deine Weihnachtsgeschenke parat haben für sie.
Ich gebe mir ja Mühe. Jetzt hätte ich ja nicht nur für sie, es geht ja nicht nur um das. Mir fehlt es überall. Und ich brauche ihre Ideen dann auch für die anderen Sachen. Ja.
Freddy, wir haben 2-Stunden-Marke knackt in diesem zweiten Teil. Zum Abschluss mein bekanntes Fragebuch. Das kennst du von ganz, ganz früher, wenn du es schon mal gebraucht. Haben Sie schon einmal eine Diät gemacht?
X-mal, ich bin seit 30 Jahren am Abnehmen. Wenn ich das nicht machen würde, hätte ich jetzt etwa 140 Kilo.
Das habe ich gar nicht gewusst. Man weiss viel von dir, aber alles weiss man nicht. Haben Sie schon einmal jemanden die Freundschaft gekündigt?
Das ganz bestimmt, ja. Nie nachtragen gewesen und nie leben lassen, aber das kann es schon geben, ja.
Eine Frage finde ich treffend, du, wo so in Polizeiaktionen bist, mit dabei gewesen. Beschreiben Sie die gefährlichste Situation, in der Sie je gesteckt haben?
Mit Claudia Piri, der Sekretärin von IB, hätten wir mal müssen einen Transfer machen und ich habe sie mitgenommen, was mir heute noch leid tut, in die Ukraine. Und dort sind wir also eine Nacht lang plus minus eingeschlossen gewesen. Vier Typen ringsum, die den Revolver vor sich gehabt haben. Und uns droht, uns nicht mehr aus dem Land rauszulassen. Das war keine sehr einfache Situation gewesen.
Wo der Echt hat Angst gehabt,
ja, ja,
um euer Leben?
Ja, ja, klar.
Das ist aber eine richtig, ja, starke Post.
Nein, das ist, ja. Also vor allem Claudia ist ich musste den Stark spielen, darum ist es mir vielleicht ein bisschen besser gegangen. Aber für Claudia hat wahrscheinlich heute noch einen Schock. Die tut mir heute noch leid. Die habe ich in diese Situation gebracht.
Freddy, merci vielmals. Hast du so unfassbar lange Zeit genommen für Sport, wörtlich. Hast du so offen und ehrlich Antwort gegeben. Ich habe es wahnsinnig toll gefunden.
Danke, vielmals danke.
Sport, Sport, wörtlich. Wörtlich.